Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen zur Weinlesung mit Burgunder Trockenberg. Viel Spaß.
Aha, ja. Ja. Da würde ich ganz klar auf einen Jahrgangsweiner setzen. Das ist ein 2009er Südhang. Ein Rotzheuler würde ich da vermuten. Man ahnt diesen Trennungsschmerz, der ist da mit drin. Eine leichte Trauer im Abgang. Und aber auch ganz schön weicheich. Naja, also ich würde schon sagen, das ist sehr klar zu erkennen. Rotzheuler Südhang 2009er.
Nee, oder? Oh, verdammte Scheiße. Das war's.
Oh, das ist ganz klar. Das ist eindeutig. Muskelfaser jetzt kurz vorm Wettkampf. Der weiß auch gleich Bescheid. Ja. Im Abgang hat er schön das Mitleid schwingt er mit. Das ist ein ganz, ganz armer Tropfen, ja. Lass mich raten, das ist ein Wimmerstammler Sportsfreund. Ja, die machen eigentlich immer ganz gute Weine. Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Aber das ist eindeutig. Die haben kaum gute Weine. Also das ist ein Schluchzflenner Stolperstein. Ja. Nee, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Der Vergleich stinkt da zwar, aber ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch ein Natursektwein. Den kannst du höchstens bei einer Bukake-Party servieren. Also das ist gar nicht für mich. Schluchzflenner Stolperstein. Bitte gleich den nächsten. Das ist... Okay, sag ihn jetzt nicht. Das ist ein... Nee, aber den muss ich noch mal... Ja. Das ist ein Preistreiber Nordhang. Blind Date. Ja. Teures Essen, kein Sex. Mit so einem bitteren Beigeschmack. Irgendwie könnte Sushi bei Hensler oder irgendwas in die Richtung sein. Preistreiber. Ich glaube, das ist ein 2014er.
Lieber Sebastian, wie geht es dir?
Mir geht's gut, danke.
Wie war deine Woche? Was hast du gemacht?
Vorbereitet. Wir haben eine richtig taffe Woche.
Wir haben eine sehr taffe Woche.
Heute Premiere. Wir haben heute Mittwoch, können wir sagen. Und nehmen jetzt auf, was morgen ausgestrahlt wird.
Das wird eng.
Warte, ich zeig unseren Hörern hier die Tageszeitung von heute. Könnt ihr sehen morgen. Ja. Deswegen gibt es ein paar Spielregeln heute, Tim. Es wäre cool, wenn wir wenig schneiden müssen. Machen wir selten. Und wir müssen spätestens um 19 Uhr fertig sein.
Ja, wir haben generell ja so ein bisschen, wir analysieren ja natürlich auch das, was bei uns hier so passiert. Und wir haben festgestellt, dass die Leute, obwohl sie sich verbal nicht darüber mokieren, aber wahrscheinlich doch den Podcast als etwas zu lang empfinden. Ja. Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, in Zukunft eine halbe Stunde zu machen, um schlussendlich auf 1:30, 1:45 zu kommen.
Stichwort Retention Rate.
Oh, ich habe gerade im Effilé ist auch so ein Food-Magazin, da gibt es eine sehr schöne Fotostrecke mit mir. Da habe ich gedacht, du, ganz toll, also wie attraktiv ich auch sein kann. Da geht es um einen Teller, den ich sozusagen kreiere und versuche anhand dessen meine Philosophie zu transportieren. Und da gibt es auch einen Bericht über Podcast.
Ach.
Und da kriegen wir es aber dicke.
Positiv oder negativ?
Negativ.
Erzähl.
Ja, der Herr, das ist ein Foodblogger aus Berlin, der sagt, es geht zu viel um mich.
Was ist denn los mit dem?
Also. Alles, wo ich mitmache, geht um mich. Also das ist doch sozusagen, das ist, als wenn du, keine Ahnung, ein Porno guckst und sagst, nee, da ist zu viel Sex.
Oder wenn Boris Becker gespielt hat und du sagst, da spielt ja nur Boris Becker.
Ja, oder der spielt ja, ja Tennis, was soll. Also da ist es ja wirklich.
Oder habt ihr eine Vorgeschichte,
du nee, und der Filet? Also nicht, nee, Filet eigentlich gut. Also ja, auch sehr kontrovers in meiner Diskussion, weil es ja so ein intellektuelles Food-Magazin ist, allerdings sehr vielschichtig, gibt es immer ganz tolle, schnelle Teller, die wirklich sehr, sehr gut sind. Viele meiner Bekannten und Freunde arbeiten noch anhand dieses oder mit an dem Inhalt des Heftes und das ist sehr, sehr, sehr schön aufgemacht. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Foodheft.
Ist ein Gradmesser?
Was?
Das Teil? Also hat der Relevanz?
Ich würde sagen, ja. Ja. Aber auf einer sehr leisen und einer sehr netten Art und Weise.
B2B, so. Also kauft der Koch oder kauft auch der Endverbraucher?
Ich weiß nicht, ob es der Koch wirklich kauft. Es kauft auf jeden Fall, ich sag mal, der Foodsnob.
Dann würde ich sagen, wir widmen diese Folge heute dem Redakteur aus dem Effilet, der den Podcast besprochen hat.
Ja, nur für ihn. Müssen wir nochmal gucken. Aber ansonsten ganz toll. Aber das Heft ist richtig gut geworden, weil es eine sehr schöne Fotostrecke mit mir da drin gibt.
Du hast gefragt. Gut, somit hätten wir Temperatur erreicht. Du hast gefragt, warum der Gourmillot 20 Punkte hätte, ne? Wir haben ja darüber geredet, 10 ja ist geil oder 100. Mhm. Geht darauf zurück, dass das Schulsystem in Frankreich 20 Punkte hat. Und das hat uns Benjamin Amon vielleicht, hat uns das zugeschickt und damit hätten wir das auch erklärt. Guck mal, was ich hier alles liegen habe. Wir kriegen so viel gute alte Post.
Ja.
Du hast die Dose der Pandora geöffnet. Stichwort.
Wer ist diese Pandora?
Pandora, das, oh Gott, ich glaube, das war ein Schiff. Ja, das war ein Schiff zur Piratenzeit höchstwahrscheinlich. Ich werde es nachlesen müssen. Ja, ja. Es ging um diese ganzen Gastro-Themen wie Mindestlohn und Einstellung.
Wurde mir von einer nahestehenden Freundin gesagt, dass ich da sehr arrogant und überheblich rüberkam. Es war zu keinem Zeitpunkt so gemeint. Ich interessiere mich wirklich über Dinge, die Leute beschäftigen, aber ich muss auch sagen, dass ich natürlich in meinem Elfenbeinturm sitze und ich brauche den Blick und das Wissen der anderen, um vielleicht auch mal intelligenter mich mit Dingen beschäftigen zu können. Ich wollte nicht arrogant rüberkommen, ganz im Gegenteil.
Ja, kommt gar nicht. Also jedenfalls, was die ganzen Leute schreiben, sagt das keiner in die Richtung, aber das Thema ist halt wirklich riesengroß. Ganz offensichtlich, wenn ich jetzt eine Zusammenfassung machen müsste, was unter dem Strich steht, ist die Gastro ein mieser Arbeitgeber in Deutschland.
Ist das so?
Ja, ganz viele. Und ganz viele sagen auch, wenn wir nicht so eine Leidenschaft für die Gastronomie hätten, wenn wir nicht so dafür brennen würden, dass wir es lieben zu kochen oder lieben zu bedienen oder lieben hinter der Bar zu stehen, dann wäre es eigentlich teilweise gar nicht auszuhalten. Es gibt auch natürlich Gegenteiliges, die sagen, das passt alles. Es gibt wohl ein ziemliches Gehaltsgefüge, Nord-Süd. Mhm. Aber unterm Strich sagen alle, dass die Gastro wirklich ein echt harter Fuck ist.
Also würde ich jetzt natürlich, kann ich nur atmen und kann auch nur das erstmal annehmen. Muss mich jetzt natürlich mit der Post mal ein bisschen intensiver aussetzen und vielleicht können wir mal so ein Tagesspecial machen, dass wir einfach mal so einen Podcast über 10-12 Stunden machen. Mach ich ernsthaft.
Der Arme mal, vom Effilet.
Um andere Leute auch mal wirklich eben zu Gehör kommen zu lassen, weil es, glaube ich, eine Thematik ist, die sich nicht in einer Stunde beantworten lässt, weil es sehr viele unterschiedliche Positionen da gibt. Aber kannst du zusammenfassen, warum die Gastronomie so ein schlechter Arbeitgeber per se ist?
Also ja, was, ja? Tatsächlich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ist die Mitarbeiterführung aus den oberen Etagen wohl eklatant zu den größten Teilen. Also es gibt wohl wirklich so etwas wie Sklaventreibertum. Ein viel zu rauer Ton, eine gemeine Balance zwischen: Das habe ich an Stunden unterschrieben, das mache ich aber letzten Endes und gezahlt bekomme ich es lange nicht. Das ist oft. Ich habe hier einen, den habe ich nur noch rausgesucht. Der ist tatsächlich ein bisschen auf Krawall. Erstmal super Podcast, weiter so. Es gibt meiner Meinung nach zwei Punkte zu dem Thema Mitarbeiter in der Gastronomie. Tim sagt, es wird nicht in Stunden gerechnet, es gibt nur Monatslohn. Da fängt es doch schon an. In keiner Branche der Welt ist das so, außer in der Gastro. Es wird vorausgesetzt, dass ich keine Stunden zähle, weil ich sonst liebe ich ja meinen Beruf nicht. Größter Schwachsinn ever. Ich war selbst erfolgreicher Küchenchef mit Auszeichnung den ganzen Bums und kann sehr viel über die Emotionalität und habe dann genau wie Tim gesehen, aber heute mit 3 Jahren Abstand und objektivem Blick funktioniert das so nicht. Und Trinkgeld darf ja nicht eingerechnet werden, weil das bringt ja auch nichts für die Rente.
Ja, da hat er recht. Also muss man einfach sagen. Es ist keine andere Branche erlaubt es sich. Aber das sind ja eben die großen Probleme. Ich bin Unternehmer und es ist wahnsinnig schwer, einen fairen Stundenlohn zu zahlen auf das Produkt, was ich verkaufe. Das ist nach wie vor immer so ein bisschen. Es ist nicht unmöglich zu lösen, aber es ist sehr schwierig zu lösen, sagen wir es mal so. Und damit spricht man, glaube ich, ein ganz klares Problem an. Es lässt sich nur nicht einfach damit lösen, mehr Gehalt auszuzahlen. Mhm. Also, und das ist so ein bisschen, da beiße ich mir selber in den Schwanz. Also ich bin eine Katze. Oha. Ich bin eine Katze also, in dem Moment.
Ich denke, du bist die Sonne.
Weil auf der einen Seite bin ich Mitarbeiter, auf der anderen Seite bin ich auch Chef und ich pendel da selber immer hin und her. Also wenn ich jetzt, ehrlich gesprochen, meinen Stundenlohn ausrechne, ist der jetzt auch nicht brillant, ne? Also mit den ganzen Verantwortungen, Verpflichtungen und den ganzen nochmal drumherum. Aber es geht hier wirklich mal ausnahmsweise nicht um mich, sondern wirklich um die Mitarbeiter in unserer tollen Branche. Nach wie vor ein ganz tolles Betätigungsfeld. Würde ich sehr gerne vertiefen. Und wenn die Leute, die geschrieben haben, vielleicht auch die ein oder andere Rufnummer angeben würden, hätte ich da großes Interesse, mal in einer guten Minute auch mal ein intensiveres Gespräch
kurz. Dann kann ich, glaube ich, ab morgen Abend ein Telefonbuch anfangen zu schreiben, ja? Weil die Nummern werden kommen.
Wirklich, interessiert mich. Also nicht, ich tue das nicht ab, es interessiert mich wirklich.
Wunderbar. Großes Interesse hatte auch die letzte Folge mit Christoph Rüfer.
Ja.
Das Menü kam sehr, sehr gut an. Oh, gut. Und sehr oft gut. Kam die Frage, es noch einmal in langsam kurz zu erzählen. Wir hatten die Vorspeise, Tim, rote Beete im Salzteig und Macadamia-Nüsse karamellisiert. Hauptgang, Vecchio mit Olivenöl, Sphärifikation war das, ne? Tamarinde und ein Püree von weißen Mandeln.
Das ist gut, das Gericht ist sehr gut.
Dessert, Sanddorn Canelés mit Karamelleis und weißem Schokocrumble.
Auch sehr gut. Also Vorspeise hast du, glaube ich, die Hälfte weggelassen.
Weil ja, konfiszierte Mecklenburger Entenkeule.
Konfiszierte. Das ist deine Welt. Bei dir wird gerne mal was konfisziert.
Direkt mitnehmen.
Entschuldigen Sie, Herr Merget, das wird konfisziert hier. Das ist nicht erlaubt.
Konfierte Mecklenburger Entenkeule mit auf Salz gebackener rote Beete.
Aber Herr Wachtmeister, ist doch nur für den Eigenverbrauch. Ist egal, ist konfisziert jetzt. Konfiert.
Also das war's. Ja. Die kam sehr gut an. Christoph hat sich auch nochmal gemeldet. Er möchte es auf alle Fälle mal kochen, um zu sehen, wie es denn auch schmeckt. Also
schön.
Er wird das mit seinen Jungs auf allen Fälle mal machen. Mal sehen, schön, was dann passiert.
Dann würde ich mich dazu einladen wollen.
Hat er gesagt.
Nee, meine ich auch, würde ich mich auch zu einladen wollen. Jetzt gar nicht wie ein Klugscheißerei, sondern weil ich das ganz spannend finden würde. Weil im Kopf schmeckt das sehr gut. Und das ist ja meine Stärke, dass ich sehr gut im Kopf schmecken kann. Besser als das umzusetzen, auf den Teller zu bringen. Mhm. Aber der Kopf ist schon ganz stark bei mir. Dann muss ich einmal ganz kurz aus eigener Situation mein Team loben von Kitchen Impossible.
Bitte.
Wir haben jetzt gerade wieder gestern ein Finale abgedreht mit einem Kontrahenten. Ich glaube, ich darf die Namen noch nicht nennen, wer da gegen mich antritt. Wir sind in der 5. Staffel, sozusagen im 6. Jahr von Kitchen Impossible. Wir haben gestern eine Folge gedreht, wirklich mehr Gänsehaut, mehr Emotionen im Positiven als auch im Negativen, mehr Touretten, mehr Liebe, mehr Leidenschaft ins Kochen, mehr Fremdschämen-Momente, die ich erlebt habe, also die man mit mir durch mich erlebt, weil ich schäme mich für mich selber teilweise, ob meines Benehmens. Auf der anderen Seite auch pure Aggressivität und wirklich ein Aufeinanderballen von Welten teilweise. Aber und das ist alles so schön am Ende wieder abgerundet durch unfassbar gute Kameraarbeit, einen herausragenden Schnitt, Musik, die Protagonisten, auch der Herausforderer oder Herausforderin. Einmal, ich bin so stolz, dieses Format machen zu dürfen. Ich kann euch nur sagen, ich habe einmal abgebrochen gestern, weil mir die Tränen kamen. Und das fand ich jetzt zu pathetisch, dass man da irgendwie so unfassbar, unfassbar schöne Sendung. Ich bin so dankbar, diese Sendung machen zu dürfen.
Wie geht ihr da ran für eine neue Staffel? Ihr dreht ja immer an einer kleinen Stellschraube, um irgendwie eine kleine Weiterentwicklung, also du bist ja ein großer Fan von Nicht-Stillstand und gerne ein bisschen weiterentwickeln, aber wie entwickelt man was weiter, was eigentlich gut ist?
Na, grundsätzlich suchen wir jetzt wieder Gegner und da brauchen wir eine bunte Mischung aus Menschen mit einer sehr deutlichen, sehr klaren Haltung und Handschrift, dann natürlich eine gewisse Wertung, ist auch nicht von Nachteil, weil ich spiele ja gerne das Spiel gegen die hochdekorierten Kollegen, in so ein Battle reinzugehen, damit ich nicht rüberkomme, als ob ich gegen Fallobst antrete, sondern eben gegen die Besten der Besten, und das ist uns auch in dieser Staffel wieder sehr gelungen. Dann hatten wir immer Serien nach wie vor das große Problem der Weiblichkeit. Mhm. Wir suchen wirklich wettbewerbsgeile Mädels, mhm, irgendwie, die aus der Küchenbranche kommen, damit die wirklich mit einer Leidenschaft versuchen, mir das Maul zu, mhm, stopfen. Mhm. Und nicht einfach nur so, ja, nee, eigentlich habe ich doch, ja, nee, ist total nett und ist auch nett und so. Nee, die sich genauso auf diesem prolligen Level mit mir, zumindest was den Wettbewerb angeht, mhm, messen wollen. Und die dann vielleicht auch über eine Qualifikation verfügen. Und dann geht es am Ende des Tages nur ums Essen, nur ums Kochen. Und wir suchen schöne Gerichte aus, wo wir glauben, scheitert man. Wir haben einen, ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel, ja, ich verrate zu viel.
Okay.
Also wird eine spektakuläre Staffel. Ich tue wenig für Sympathiepunkte, muss ich ehrlich sagen. Also ich nehme mich echt wie nicht die Axt, sondern wie ein Arsch im Wald. Und das ist so, ich bin stolz drauf, dass wir es zeigen. Aber ich schäme mich auch dafür, dass wir bestimmte
Momente.
Ja, ja. Und ich bin auch sowas in der Stelle mal wie einsichtig und nicht cool.
Kriegst du einen Shitstorm?
Cool. Ja, ich glaube schon.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Einmal habe ich mich im Vorfeld entschuldigt, drum gebeten, bitte nicht anfangen. Ich weiß es selber.
Ja, okay.
Ich weiß selber, dass ich nicht cool war. Dazu gehöre ich ja auch. Es gibt ja Momente, da bist du einfach nicht cool und dann in dem Moment weißt du dir aber nicht anders zu helfen. Und es gab Momente, wo ich wirklich sagen muss, ich war nicht cool. Ah. Ich war nicht witzig, ich war nicht lustig, ich war einfach nur ein Arschloch.
Gut, nicht witzig bist du meistens, aber...
Dankeschön, deshalb verstehen wir beide.
Wir haben auch das Problem, in Anführungszeichen, dass wir zu wenig Frauen haben, haben aufgerufen, haben ganz, ganz viele bekommen und wir haben heute eine Gästin, lieber Tim.
Toll.
Ja, und die hat gesagt, sie glaubt, dass es nach der Sendung für sie einen Shitstorm gibt, nach unserer heutigen Episode.
Ui, da bin ich
Episode.
Ja gespannt drauf. Warum?
Weil es ein Thema
ist. Weil sie mich richtig gut und für qualifiziert hält?
Gar nicht
oder
wegen
was?
Dir. Gar also, nicht wegen dir.
Ihr, geht so, nicht um mich.
Nee, ihr macht das gemeinsam.
Ah, okay.
Es ist perfekt heute ausgesucht. Denn es geht um ein Thema, was du so ein bisschen findest und ein Thema, was sie liebt, aber was sehr kontrovers ist und sie sagt, es werden sich viele Menschen melden. Sie hat mit 16 die Schule abgebrochen und dann eine Hotelfachausbildung gemacht. Und
das ist ungefähr der Weg, den 80% aller Gastronomie-Leute
im machen, Louis C. Jakob.
Oh, die feine Dame.
Die feine Dame.
Die feine Dame.
Dann hat sie für Gordon Ramsay gearbeitet.
Ui.
Hat für den Gordon Ramsay, unfassbar bekannter Fernsehkoch aus London, Gastronom, Imperium von Restaurants, richtig?
Glaube ich, braucht man nicht erklären.
Ne? Ja. Und
also ist so, ich werde ja oft mal so als der Jamie Oliver von Deutschland bezeichnet. Gordon Ramsay ist ein bisschen der Tim Meltzer von England.
Okay. Ja, es gibt immer wieder mal den einen oder anderen, der dich tatsächlich nicht kennt oder Gordon Ramsay auch nicht. Für ihn hat sie jedenfalls in London, Prag, New York krass. Und Cape Town Restaurants eröffnet.
Das ist krass, dann kann die nicht ganz doof sein.
Leute trainiert und hat dann die Weinkarten für ihn entwickelt.
Ach was. Krass, krass. Also dann muss sie richtig gut sein.
Dann muss sie richtig gut sein und sie hat auch ordentlich wirtschaftliches Know-how offensichtlich.
Oh, da klingelt es bei mir. Warte. Da habe ich meine Geschichte gehört. Ich kenn die sogar.
Meinst du? Sie hat 2018...
Die hat mit Henrik Thoma was zu tun gehabt. Richtig?
Absolut.
Gott, wie ist sie nochmal?
Ja, wir machen mal weiter. Sie beliefert hier in Hamburg mit dem, was sie macht... Hast du schon eine Ahnung, was sie macht, was sie ist?
Wein.
Ja, das ist gut. Sie beliefert viele Restaurants hier, Salt and Silver, Neni, Hebel, den Mojo Club und noch natürlich ein paar andere. Ihr habt euch 2010 mal getroffen auf der Eat in Style und sie hat die Weinempfehlung gemacht und sie sagte ganz nett, es war ein etwas komisches Momentum. Allerdings meint sie damit nicht dich, sondern die Veranstaltung.
In der Tat, Stefanie heißt sie. Den Nachnamen weiß ich nicht, aber Stefanie mit Vornamen.
Und das ist lustig. Ich habe gestern um 12.22 Uhr eine E-Mail bekommen, das ist kein Scheiß. Hallo Sebastian, schnell und warum auch immer stillenderweise vom Sofa aus, schreibt mir diese Frau. Hier meine Idee für eine Frau bei Fide Gastro. Stefanie Döring, sie ist eine wirkliche Bombe, was die Weinwelt angeht und sozusagen der Tim Meltzer der Weinwelt. Sie hat definitiv was zu erzählen und kann euch vielleicht auch etwas beibringen. Außerdem ist der Weinladen ihr Weinfachgeschäft des Jahres 2019 geworden. Das sollte sie doch mindestens qualifizieren. Frag sie unbedingt an. Ach was, Prost, ich freue mich, dass sie in einer der nächsten Folgen zu Gast sein wird.
Bums, da ist sie.
Bums, da ist sie.
Hol sie rein.
Ja, hol sie rein.
Stefanie Döring.
Döring.
Stefanie
Döring.
Stefanie weiß ich noch. Döring wusste ich nicht mehr.
Ja.
Holen wir sie rein.
Ja, wir holen sie rein. Da kommt sie auch schon. Torkelt sie? Sie ist immer ins Familiäre? Nein, aber sie ist schwer bewaffnet.
Gut sieht sie aus. Ja. Abgenommen.
Und die hat eine tolle
Shape
Stimme.
Shape ist sie. Was ist denn da los?
Ich habe mit ihr telefoniert. Die hat eine Stimme da.
Und das finde ich noch geiler. Sie geht zweimal rein und raus, um das Gastgeschenk mitzubringen. Das bedeutet viel.
Hallo. Ich nicht Sinn.
Hallo.
Na.
Stimmt. Ey, krass.
Hey, hallo Stefanie.
Oh, ey, sie war so ein graues Mäuschen. Sie war so ein graues Mäuschen.
Das war Anna Maria geben.
Das war ganz süß. Also wir haben uns wirklich, glaube ich, das erste Mal auf der Eden Style gesehen, ne? Oder zumindest so in der Form dessen, dass du dich mit Wein auskennst.
Ja, das war 2010. Da war ich, bin ich gerade aus Deutschland zurückgekommen.
Also aus England?
Deutschland gekommen, genau, aus Kapstadt. Ja. Und zwischendurch war ich nochmal in London und wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben und dann zurück zu Gordon Ramsay gehen. Und dann hatte ich die Anfrage für die Eden Style. Henrik Thoma wollte das nicht, kann ich auch verstehen mittlerweile. Und dann musste ich dir so einen Wein empfehlen. Und das war mega schräg, weil die Leute wollten eigentlich dich sehen und nicht mein Gequatsche hören. Und ja, das war weird.
Na gut, aber solche Erfahrungen muss man machen, wirklich. Am Anfang wollten die Leute mir auch nicht zuhören, bis ich sie dann mit Gaffertape festgenagelt habe und dann gesagt habe, nee, jetzt bleibt ihr hier und hört mir zu. Also da ging es gar nicht. Da habe ich Ausgänge verschließen lassen, damit sie dann auch, und so übt man, auch Sebastian, also wirklich auch mein Kompliment. Das heißt immer, ich würde nur auf dir rumhacken, aber deine Reise, die du jetzt hier im Rahmen von Fide Gastro durchgemacht hast, ganz toll. Du wirst ein richtig guter Moderator. Ernsthaft.
Ich danke dir und nutze die Chance, um Stefanie zu begrüßen bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Kommt ein Einleitungstext oder...
Kommt, definitiv.
Hau ihn jetzt raus.
Natürlich.
Ganz wichtig.
Her. Dann erzählen wir kurz...
jetzt stellen wir erstmal unseren Gast vor.
Ein paar Menschen, die immer noch nicht
wissen, wer er ist. Es geht nicht nur um mich hier.
Da hast du recht, das soll man der vom Effilet nochmal sagen. Stefanie Döring hat mit 16 Jahren die Schule geschissen. So hat sie es zumindest in einer Mail an mich geschrieben, was Steffi wohl meinte. Stefanie Döring hat mit 16 Jahren die Schule geschmissen, um eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im 5-Sterne-Hotel Louis C. Jacob in Hamburg zu machen und danach ihren Weinsommelier in London. Es folgte eine Anstellung bei Fernsehkoch Gordon Ramsay, für den sie in mehreren Ländern Restaurants eröffnete. Irgendwann, Stefanie hing wahrscheinlich gerade auf irgendeinem Weingut in Südafrika und wartete, dass es endlich Wine O'Clock wurde, bekam sie von einem Weinhändler aus Hamburg das Angebot, mit einem frischen Konzept eine jüngere Zielgruppe zu erschließen. Und so entstand der mittlerweile kultige, aber vor allem taktangebende Weinladen auf St. Pauli, mit dem sie und ihr Team beweisen wollen, Wein kann auch unspießig und, um den Kreis zu schließen, durchaus auch mal beschissen riechen. Dann ist es wahrscheinlich Naturwein. Ich finde es alles andere als beschissen, eine der angesagtesten, unprätentiösesten und ehrlichsten Sommeliere, die es aktuell wohl gibt, bei Fiete Gastro begrüßen zu dürfen und hoffe sehr, dass sie mir, aber vor allem auch Tim, die Angst nehmen kann, sich mit Wein auskennen zu dürfen, ohne gleich das Label barbarischer Weinsnob direkt in die Fresse getackert zu bekommen. Herzlich willkommen, Stefanie Döring.
Vielen Dank.
Dein absoluter Lieblingswein.
Oh, das kann man nicht sagen.
Doch, kann man.
Nein, das
doch,
ist total situationsabhängig. Das Nenn ist halt die bescheuertste Frage, die man jemandem stellen kann, der sich mit Wein auskennt.
Du hast jetzt eine Leberzirrhose und darfst noch ein Glas Wein in deinem Leben trinken. Welches Glas trinkst du?
Ja, das
ist die letzte Erinnerung.
Schon schön.
Nee, das kann man nicht sagen. Das da, ich weiß nicht, in welcher Situation ich dann bin.
Naja, Leberzirrhose läuft scheiße im Leben.
Naja, aber man hat ja dann man ist ja aufgewacht mit irgendeiner bestimmten Laune oder wer ist da in der Nähe. Also ich würde mit dir andere Weine trinken als mit meinem Date oder mit meinen Eltern oder mit meiner besten Freundin. Also das ist immer so.
Weiß oder rot?
Ich glaube, ich würde weiß trinken.
Europäisch oder neue Welt?
Ah. Übersee vielleicht. Neue Welt sagt man auch nicht, Tim. Das
sag
ist so ein
nicht?
Bisschen, nee, das ist so, wenn Leute sagen zum Internet neue Medien.
Sag ich.
Das, okay. Wow. Genau, das.
Normalerweise sage ich, was ist das Internet?
Das ist ein bisschen ignorant, also mach das nicht. Das, da nicht. Bist du echt so ein Honk, wenn du sagst, ich hätte gerne neue Welt Wein. Also ja. Das macht, nee, gehört sich nicht.
Was sagt man denn so?
Übersee.
Aus Übersee.
Genau.
Mhm. Ja. Okay, dann, also Übersee. Haben wir uns jetzt schon angetastet, weiß Übersee. Ein Lieblingsland?
Ach, ich habe mal in Südafrika.
Südafrika haben wir.
Für Gordon Ramsay ein Restaurant eröffnet habe, bin ich da hängen geblieben auf einem Weingut und vielleicht wäre es das.
Sag mal, Gordon Ramsay, ne? Jetzt kommen wir sofort auf einen, aber das müssen wir ein für alle mal klären. Ist er ein Arschloch oder nicht?
Nein. Also ich würde ihn nicht als Arschloch bezeichnen. Er ist halt super straight und macht sein Ding. Also er ist total 100% sehr akribisch. Und wenn man keinen Scheiß baut, ist man der beste Freund Und ja, verkack's halt nicht. Also mach halt deinen Job, mach ihn ordentlich, 100%, nicht 90%, und dann lässt er dich auch in Ruhe.
Aber ist er nicht einer, wir haben das von gehabt, so von wegen mieser Arbeitgeber, und ich kenne viele Momente mit Gordon Ramsay irgendwie, wo er echt weit über die Stränge schlägt, und damit meine ich nicht lustig ein bisschen Fäkalbeschimpfung im Fernsehen vor der Kamera, sondern wo es gibt geheime Aufnahmen von ihm, die auch öffentlich ausgestrahlt worden sind, wo er wirklich unmenschlich agiert hat und auch wirklich hochgradig grenzwertig. Und ich bin der Meinung, dass ich genau 45 Minuten mit und für ihn gearbeitet habe. Ich bin ab eigentlich bei Marco Pierre White damals angefangen, ein unbezahltes Arbeitspraktikum für 3 Monate. Und ich habe es eine Dreiviertelstunde ausgehalten. Und dann habe ich gedacht, ich glaube nicht. Und ich meine, dass zu dem Zeitpunkt Gordon Ramsay, weil ich habe Marco nie getroffen, also nie.
Aber der war ja auch
krass. Der lief einmal durch den Laden. Der war auch krass. Ja. Und die hatten ja gegenseitig auch so einen Wettbewerb, wer ist das größere Arschloch in der Küche. Und ich meine, dass zu dem Zeitpunkt ich sozusagen das Ausbildungsprojekt war von Gordon Ramsay. Und ich sagte, no way, dass man das in der legalen Welt macht. Also im Darknet mögen solche Dinge erlaubt sein, in irgendwelchen illegalen Fightclubs oder ähnlichem, ja, aber nicht in der echten Welt. Also der war schon extrem.
Aber es war auch eine andere Zeit. Also ich glaube, heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen, und wir müssen irgendwie gucken, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie halt auch mal Freizeit haben. Aber es war einfach eine andere Zeit. Auch zu meiner Zeit war das einfach normal. Also, und ich habe es auch gerne gemocht. Also ich mochte das auch irgendwie so 16 Stunden zu ackern und einfach so alles zu geben. Und ich glaube, ich bin sehr dankbar über die Zeit, also ich könnte das jetzt auch nicht mehr und ich würde das auch meinen Mitarbeitern nicht zumuten, aber weil dann hast du keine mehr, also muss ich alles alleine machen, das ist auch scheiße. Aber ich habe es gemocht und ich glaube, ich wäre jetzt nicht hier so weit, wenn ich diese Schulung nicht hätte, so, und deswegen bin ich sehr dankbar. Und natürlich ist es bei den Köchen auch so, also ich war ja Sommelier und die hatten irgendwie immer Respekt, auch Thomas Martin, ich war Kommis-Sommelier, der kleinste Schiss irgendwie im Henrik-Thomas-Team. So. Und Thomas Martin hatte einen mega Respekt und hat immer gesagt, so hier, was denkst du? Und wir waren immer so ein bisschen über den, weil ich glaube, das ist auch diese Unsicherheit. Also mittlerweile können sich Köche ja auch mit Wein aus, das ist ja auch ganz gut. Aber früher war es so, okay, wir kochen und wir können das, aber Wein trinken wir gerne, aber wir kennen es nicht aus. Und da hat so der Koch immer so einen mega Respekt gehabt. Und ich habe es bei Thomas Martin gemerkt und auch bei Gordon Ramsay. Also er hat mich in Ruhe gelassen, weil er selber keine Ahnung hatte von dem Metier.
Bist du eine Sommeliere?
Ja, schon.
Also gibt es einen Titel, Sommelier?
Nö, das kann sich jeder nennen. Also ein Degree. Also jeder kann sich Sommelier nennen.
Schon, ne?
Ja, also Sommelier sagt man eh selten, weil ich glaube, also es geht gar nicht darum, dass es irgendwie männerdominiert ist, die Branche, aber das ist irgendwie entspannter als Sommelier. Das hört sich immer so ein bisschen blöd an, finde ich. Aber jeder kann sich das nennen. Es gibt ja mittlerweile auch Wassersommeliers und Wurstsommeliers und Gläsersommeliers. Also das ist so Käsesommeliers. Das ist halt auch so ein bisschen albern.
Wurstsommelier, das ist schon
gut. Gibt es Fleischsommelier?
Ich habe mit einem Sommelier-Freund, wir haben mal so einen Traum, wir wollen so ein Theaterstück machen mit Sommeliers, wo es dann auch irgendwann der Glühbirnen-Sommelier dann zum Tisch geht und fragt, welche Glühbirne er dann über dem Tisch eindrehen darf.
Ist ein Thema.
Messersommelier. Also nein, es ist kein geschützter Begriff. Jeder, der ein Glas Wein getrunken hat, kann sich Sommelier nennen.
Du warst 16, als du deine Ausbildung gemacht hast, 3 Jahre, 19, und bist dann an die Seite von Henrik Thoma gestellt worden.
Genau, ich habe nicht im Louis Jakob meine Ausbildung gemacht als Hotelfachfrau, sondern in meiner Heimatstadt in Warendorf. Mhm. Und genau, ich wollte eigentlich immer ins Hotel. Ich fand das immer sehr faszinierend. Und ich habe dann im 9. Schuljahr das Schülerbetriebspraktikum gemacht, natürlich in einem Hotel. Und dann bin ich hängen geblieben. Und dann konnte ich nicht mehr zurück in die Schule. Es ging nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich auch ich war auf so einer bischöflichen Privatschule. Da muss man auch nicht viel machen. Also einmal rauchen und ein bisschen Alkohol mit zur Schule bringen. Und dann ist man weg. Mhm. Und ich habe das echt provoziert. Und dann hatte ich eine gute und eine schlechte Nachricht für meine Mutter. Die gute war, ich hänge nicht zu Hause, sondern irgendwie einen Monat später konnte ich meine Ausbildung anfangen, weil ich habe das mit meinem Chef besprochen. Und ich brauchte dann nicht mehr zurückzukommen.
Nachdem du die Ausbildung abgeschlossen hast, hast du dich aber weiter ausbilden lassen in Louis
zu
Jakob.
Genau, dann bin ich zu Henrik gekommen.
Gut. Warum ist Henrik so ein geiler Typ? Weil ich schätze ihn sehr. Henrik hat so viel für eure Welt in meiner Welt getan, weil bis dato waren es einfach nur, also in meinen Augen, snobistische, arrogante, überhebliche Klugscheißer, bis dann jemand mal angefangen hat, zu gucken, auf welchem Boden er das Wissen versucht anzusiedeln. Nämlich auf dem Boden des Geistes eines Koches. Und er hat einfach für mich eine sehr lebendige Sprache, auch eine Preismentalität in die Weinwelt für mich mit hinein transportiert, wo ich gesagt habe, ah, jetzt versuche ich zu lernen. Jetzt höre ich dir zu, weil jetzt bist du ein bisschen in meiner Welt. Und das habe ich immer sehr, sehr, sehr geschätzt. Aber warum findest du ihn so toll? Ich weiß nicht, findest du ihn noch toll?
Ja, ich finde ihn großartig. Also ich habe
kann ja auch sein, dass ihr sagt, die Idiot.
Nein, es, ich sehe ihn auch immer noch als Mentor. Er hat mir sehr viel beigebracht. Und klar, ich meine, es gab auch Momente, da musste ich runter in den Keller und dann wurde es so angeschissen, weil am Ende ist er auch irgendwie Koch und er war auch sehr, sehr genau. Also wenn die Gläser im Restaurant geklärt haben oder wenn man eine, schau mal, eine Flasche zu laut aufgemacht hat, dann direkt runter in den Keller. Weil mir ist sehr, sehr viel geholfen. Und ich finde, er hat so ein bisschen was von dir. Also du hast ja auch so ein bisschen die die Kochszene revolutioniert. Und er hat einfach auch Sachen anders gemacht. Er hat es irgendwie auf Augenhöhe kommuniziert. Er kann halt mit jedem irgendwie. Und er ist ein super Entertainer. Er kann das Thema Wein, was ja auch manchmal echt so ein bisschen so ein Staubfilm, das wird immer weniger. Aber er hat es einfach gemacht, dass easy, entspannt rüberzubringen. Also ihr seid sehr, sehr ähnlich, finde ich so.
Ja,
ich weiß nicht, seid ihr gleich alt?
Nee, der ist schon älter. Henry Thomas ist schon richtig alt. Man kann es mal googeln, aber doch. Aber wenn wir nebeneinander stehen, dann könnte mit mir väterlich verwandt sein. Also rein vom Altersunterschieden. Ich komme auf jeden Fall jugendlicher, frischer rüber. Wie viel Wein muss man trinken, um Wein zu verstehen?
Och, da... Ich glaube, am Ende kann nicht jeder Sommelier werden. Ich glaube, das hat so ein bisschen Talent auch. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ja, irgendwie auch Interesse natürlich, Leidenschaft, so wie alles, so. Und dann geht das, glaube ich, relativ schnell. Also wenn man das Interesse hat, viel reist, probiert. Aber ich habe, glaube ich, Deutschland verlassen, weil es gibt halt viele, die Weinbranche ist schon sehr, also ich sag mal so, es gibt viele alte Männer, dickbäuchig, die so ein bisschen die vielleicht die Herrschaft noch haben oder denken, sie sind so die Ersten gewesen und sie wollen das jetzt machen. Und ich war relativ jung, ich war 19, als ich dann Deutschland verlassen habe, um nach London zu gehen. Und da hat mir mal jemand gesagt, auf einer Weinprobe, auch so ein alter, dicker Mann, der meinte, du musst erstmal einen Porsche versaufen, um mitreden zu können. Und das war immer so ein bisschen der Wert. Also viele Weinleute sind, glaube ich, so, die sagen, okay, ich habe irgendwie diesen 5.000 € Wein getrunken und ich habe das und das getrunken und so Name-Dropping. Und das ist total albern. Also ich glaube nicht, dass sie besser sind als jetzt ein junger Sommelier, nur weil er 2.000 € Wein in sich reingelittert hat, weißt du?
Ich verstehe komplett. Nichtsdestotrotz frage ich mich, muss man 1.000 Wein-Euro getrunken haben, um einen 50 € Wein zu verstehen?
Nein, das ist aber auch wie Kunst. Also ich finde, Wein ist wie Kunst. Das ist so, man sieht ein Bild und fragt sich, okay, wow, das ist irgendwie Kleckse, das hat vielleicht ein Kind gemalt, aber dann ist das irgendwas komplett Verrücktes, Verkopftes. Und dann hat das irgendwie einen Wert von 100.000. Für den einen ist es vielleicht so, wow, der sieht diese 100.000 da drin in diesem Bild. Und für den anderen ist es irgendwie eher so, ja. Viel ist auch Marketing, ne? Also viel Marketing.
Das wäre meine nächste Frage.
Natürlich auch.
Wie viel, also meines Erachtens ist Wein, und das meine ich nicht despektierlich dem Produkt gegenüber, aber die Moden und die Wellen, die immer wieder so über die Länder schwappen, 70-80% Marketing. Das soll nicht bedeuten, dass der Wein keine Qualität hat. Überhaupt nicht. Aber Dinge, die auf einmal nach vorne gepusht werden, dass das fast nur Marketing ist und ganz wenig Geschmack.
Aber es ist, glaube ich, wie in jeder Branche. Es gibt Trends. Und dann gibt es irgendwie jemand, der raus sticht oder der irgendwie, früher war es Robert Parker, es war eine Person, ein dicker Mann aus Amerika. Das
muss ein unfassbar schlauer Mann gewesen sein.
Smart.
Wenn der sagt, so, wenn ich sage 100 Punkte, dann ist das 100 Punkte.
Und dann sind die Preise hoch. Genau, jetzt gibt es ja Gott sei Dank noch ein paar andere Meinungsmacher, das ist ganz gut, aber klar, aber eigentlich sind auch nur 5% der Weine überhaupt lagerfähig. So, und das ist ein Spekulationsobjekt wie Gold oder Immobilien oder so. Ne?
Also nimm mich mal an meinem kleinen süßen Patschehändchen und geh mal mit dir in den Weinladen rein und ich habe noch nie Wein getrunken. Noch nie. Und ich möchte aber verstehen, was Wein ist, warum du so dafür begeistert bist. Und jetzt viel Spaß.
Okay, also erstmal sagt man natürlich Hallo und fragt, wie es dir geht und irgendwie, wo kommst du her? Weil ich finde, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Also wie geht es dir? Was hast du erlebt? Bist du gestresst? Bist du irgendwie entspannt? Hast du Zeit? Hast du keine Zeit? Das hat so viel auf den Geschmack, also auf den Weingeschmack wirkt es sich das aus. Und genau, und dann kommt man locker ins Gespräch und fragt so, hast du schon mal Wein getrunken? Wenn du sagst, du bist jetzt so ein, du hast irgendwie noch nicht wirklich die Ahnung. Und dann fragt man, okay, oder würde ich fragen, hast du Lust auf einen Weißwein? Möchtest du entspannt mit einem Glas Cremant vielleicht starten?
Ich habe keine Ahnung, Pickler? Ich weiß es doch alles nicht.
Dann würde ich dir einfach mal
du
was einschenken.
Du stellst mir so viele Fragen. Ich sag doch einfach, ich bin so doof.
Dann würde ich dir einfach mal was einschenken. Und sehr ich würde dir, glaube ich, einen Flight von 3 Weinen einschenken und sagen, hier, schau mal, das ist ein Riesling. Da ist richtig Säure, das merkst du, selbst du. Ja, die spürst du, das ist knackig, das ist Zitrus. Dann würde ich dir vielleicht einen weniger säurearmen Wein geben, vielleicht irgendwie einen Grauburgunder. Das ist ja auch gerade so ein Trend, der ist ein bisschen cremig und so weiter. Du bist ja kein Biertrinker, aber Grauburgunder, sagt man, ist so der Wein für Biertrinker, weil das geht so.
Meiner.
Das kann man so gut trinken. Hat viel Aprikose, hat ein bisschen was Cremiges. Und dann würde ich dir vielleicht einen Wein mit Holz eingeben und einschenken. Und dann tasten wir uns rum. Also es ist wie ein Puzzleteil zusammen basteln. So, und dann sagst du, okay, das gefällt mir nicht. Und dann tasten wir uns weiter.
Sehr gut.
Das ist viel probieren und viel.
Es ist ja unhöflich, aber ich hege ja die zarte Hoffnung, dass dein Gastgeschenk was mit Wein zu tun hat. Ja. Und ich würde einmal sagen,
stimmt.
Darf ich mein Gastgeschenk haben? Bitte?
Ja, danke.
Um dann darauf basierend
aus der Seele. Heute hatte ich nämlich bisher noch gar keine Chance reinzukretschen. Man merkt, dass Tim richtig interessiert ist. Du hast dir einen Weinsommelier gewünscht. Jetzt hast du eine Weinsommeliere. Ich hoffe, das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Weil es ist ein Thema auch in meinen Recherchen. Der Sommelier gilt als Arschloch. Ne? Egal, was man liest, egal, mit wem man darüber spricht, der Sommelier ist ein Besserwisser. Er ist arrogant, er ist einfach nicht nett. Ist das wirklich nur ein Klischee oder ist es was Maskulines oder kannst du damit komplett aufräumen? Also du sagst ja gerade schon, du fragst zumindest schon mal, wie es geht.
Ja, es ist total, also es ist ja in meiner Zeit als im Restaurant war es auch so, du beobachtest natürlich Leute, es ist Business, es ist privat, es ist ein Date und dann hast du verschiedene Weine, also es ist wirklich situationsabhängig und da musst du dich auch einstellen und ich finde es, der Job als Sommelier ist großartig, weil du musst dich wirklich auf jeden individuell einstellen, also jeder Gast ist anders und möchte was anderes trinken und braucht gerade auch einen anderen Text. Viele wollen so ein bisschen was Fun Facts haben, viele wollen eher so über den Winzer, viele wollen so ein bisschen Blöderei, was sie halt weitergeben können und du musst dich sehr individuell einstellen. Aber eigentlich ist der Sommelier so ursprünglich der Mundschenk, so aus Frankreich, ist großartig, sondern alles immer die besoffenen Typen, die im Restaurant irgendwie den Weinservice gemacht haben. Eigentlich witzige Leute.
Tolles Wort.
Also witzige Menschen.
Man bringe mir den Mundschenk.
Muss ich auch sagen, aus diversen kulinarischen Events, denen ich als Gast beigewohnt habe, wo sehr viele Köche ihre Kunst gezeigt haben, aber eben auch Winzer ihr Produkt vorgeführt haben. Es gibt immer einen sehr, sehr schönen Moment. Das ist so, ich sag mal, wenn der erste Druck des Essensservieren raus ist, dann gibt es immer so eine Winzerecke und das ist mit Abstand immer die lustigste.
Das glaube ich.
So, und das hat nicht was mit dem Alkohol zu tun, sondern es sind Bauern.
Ja.
Das sind eigentlich Landwirte. So, und das meine ich nicht despektierlich, aber die schaffen halt mit ihrer Körperlichkeit im Verbund mit der Natur und mit Fachlichkeit, schaffen sie eben ein handwerkliches Produkt, was, wenn da über ein bisschen Talent verfügt wird oder eine Leidenschaft, auch ein herausragendes Produkt gemacht wird. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Schenk ein, bitte.
Aber das ist auch das Witzige, ne? Weil die Winzer sind eigentlich die entspanntesten. Das sind wirklich Bauern, die aber auch spannend, weil die sind irgendwie, einen Tag sind die im Weinberg mit ihren Stiefeln und haben wirklich körperlich zu tun. Und am nächsten Tag sitzen sie in Oslo in einem 3-Sterne-Restaurant, müssen auf Englisch irgendwie sich präsentieren und dann das Produkt vermarkten. Mhm. Und die sind echt entspannt. Ja. Also ich weiß nicht genau, es gibt auch natürlich Sommies, die sind ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, eigentlich sind wir ja die Schnittstelle zwischen Endkunde oder Gast und dem Winzer. Und deswegen müssen wir das eigentlich genauso weitergeben. Und warum das dann irgendwie sich teilweise verlaufen hat, weiß man nicht.
Ich glaube, das ist ein bisschen wie der Koch, wenn der zu viele auf den Speisekarten zu viele Fachbegriffe erwähnt worden sind, um sein eigenes Schaffen etwas höher anzusiedeln, als es eigentlich ist, nämlich zu kochen. Damit man den Gast auf ein bisschen so auf Distanz gehalten hat, dass er nicht dasselbe Level erreichen kann wie der Koch. Also der hat sich ja auch mal eine Zeit lang, das ist Gott sei Dank auch wieder vorbei, auf eine Empore gehoben. Dann kamen eben die Sommeliers, dann kamen die Barkeeper. So, früher war der Barkeeper dafür da, einen Gin Tonic zu machen und heute gibt es eine 1,5 Stunden Consulting in was für ein Tonicwasser du eigentlich haben möchtest und warum und wieso und mit welchem Temperatur und welche Größe die Eiswürfel, die handgeschlagen und
boah, Alter. Und welchen Rosmarin,
ganz wichtig. Und welchen Rosmarin, ganz wichtig, oder den russischen, den europäischen Estragon mit der Note von, war anstrengend. Jetzt sind es die Kaffeeröster, die fangen mir auch an, auf den Keks zu gehen. Also die Fachlichkeit dahinter ist ja unumstritten, aber manchmal möchte ich nur was trinken oder manchmal möchte ich nur was essen und Sommeliers hatten eine Zeit lang diesen Grad. Und dann muss man auch eins sagen, beim Essen kann ich Kritik üben. Weil da kann ich deutlich sagen, es schmeckt mir nicht. Beim Wein kann ich bis heute nicht sagen, schmeckt er mir nicht, weil der Wein nicht gut ist, oder schmeckt er mir einfach nicht. Hm. So, das ist mein ganz großes Drama. Ich habe eine sehr schöne Geschichte, die habe ich neulich erzählt, in einem Grand Hotel in Hamburg. Mhm. Da habe ich eine Flasche Cheval Blanc bestellt, weil ich noch nie Cheval Blanc getrunken habe, viel gelesen. Und ich wollte es einfach mal probieren. Und ich fand den eher minder gut.
Also
ich
fand, weißt du,
ja, ich glaube eins oder drei, irgendwas in der Richtung. Und ich fand ihn nicht brillant. Ich war nicht so wow. Und mir fehlt aber auch sämtliche Vorbildung. Das ist auf der einen Seite sehr schön für das Produkt, weil dadurch bin ich neutral bis hin zu dadurch habe ich eine gewisse Objektivität. Auf der anderen Seite musst du, glaube ich, auch in der Weinwelt, in der Weinaromatik lernen, den Geschmack, den du hast, zu verstehen und auch zu definieren, zu verbalisieren. Mhm. Deshalb war jetzt so ein bisschen meine Frage, wie baust du mir die Welt von Wein auf? Und es gibt für mich zwei Dinge, die in der Weinwelt richtig wichtig sind. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Geruch und Geschmack. That's it. Absolut. Das ist alles. Ja. Geruch erklärt mir ein bisschen was. Also all das, wovon ihr immer redet, rieche ich mehr, als dass ich es schmecke.
Hm. Ja.
Also wenn ich ein Glas, dann rieche ich gelbe Früchte, dann rieche ich rote Früchte, dann rieche ich manchmal Leder, dann rieche ich manchmal vielleicht Zimt oder Wacholder. Aber ich schmecke es nie. Nie, nie, nie. Wenn ich schmecke, habe ich die Balancierung zwischen Frucht, also Süße, auf subtiler Süße, Säure und hinten vielleicht ein bisschen Bitterstoffe, also Gerbstoffe oder Holz oder ähnliches. So, ich wollte gar nicht so viel von mir
erzählen. Der Geruch ist auch super wichtig. Also da hast du vollkommen recht. Also absolut. Ich habe übrigens, ich habe jetzt so ein kleines Warm. Ich wusste nicht, also es ist kein Gasgeschenk. Ich habe das noch ein anderes Gasgeschenk. Aber ich habe Weine mitgebracht, weil ich wusste nicht, welchen Fusel ihr hier ausschenkt.
Mach auf.
Und ich habe mal so ein kleines...
Hat sie gesagt, Fusel?
Ich habe so ein kleines...
Wir sind 100 Meter Luftlinie von der Bullerei entfernt.
Ach so, es gibt Bullereiweine. Okay, perfekt. Ja, keine Ahnung.
Gut, ich sehe schon. Auf jeden Fall ist das Etikett von einem sehr guten Freund von mir gemacht.
Genau. Also, zwar wisst ihr, wie man diese Flasche aufmacht. Also, Henrik Thoma hat mir, ich habe mal im Jakob...
Der ist übrigens 52, 67er Jahrgang. Damit wird das nochmal kurz...
Du wolltest gerade sagen, gleich alt schämen. Okay. Ich auch mit dem Saufen, wenn du damit nicht umgehen kannst.
Ich habe im Jakob 52. mal in meiner zweiten Woche eine Flasche Schaumwein geöffnet und die hat geknallt. Mhm. Und Henrik Thoma sagte, ey, Weinkorken knallen, das machen nur Prollos. Mhm. Und ich meine, im Jakob ist es so, du hast halt ein paar Tische, da kriegt gleich ja jemand einen Herzinfarkt, wenn das dann irgendwie knallt, weil der redet ja auch nicht so wirklich im Jakob. Und dann hat er mir gesagt, nachdem er mich angeschlossen hat, okay, jetzt muss ich anhören, wie eine Dame furzt. Also es darf nur so ein leichtes Zischen von sich
Also ganz geben. Leicht die Pobacke wegheben.
Genau.
Ja. Das war aber ein sehr leiser Pups.
Alter, das ist ein Cabernet Franc.
Ich kenne auch keine Damen, die furzen. Die Damen in meiner Welt furzen alle nicht. Niemals nie.
Nein, die Damen furzen, die Frauen, die Normalen, die...
So, darf ich mal gucken, ob ich ein bisschen Ahnung habe? Also ich bin jetzt, ich habe einen Scheiß, also ich habe heute echt einen nervigen Tag.
Das ist so ein bisschen ein kleiner Schaumwein, um so ein bisschen den Kreislauf wieder in Gang zu bekommen. Weil, ne, ihr habt wahrscheinlich schon gearbeitet, Mittag gegessen, Kaffee getrunken. Das ist, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen den Gaumen frisch zu machen.
Mhm.
Und das ist ein Cabernet Franc von der Loire. Genau, wir waren mit Elmar Lause, waren wir in Frankreich. Und Elmar hat dann den Gründer sozusagen dieses Sparklings oder diese Perlen ins Gesicht gemalt.
Genau. So, was sagst du jetzt?
Also, Sekunde.
Mhm.
Jetzt nur vom Geruch?
Ja, aber so, was du jetzt fordere ich dich auf, beschreib mir mal den Geschmack. Du noch nicht, du kannst das sagen.
Also vom Geruch her finde ich es schon mal sehr fruchtig. Und ein bisschen sektig.
Ist ja ein Schaumwein.
Mhm. Bitter. Ich würde jetzt sagen, fruchtig bitter. Das ist jetzt meine
und
Erklärung.
Und sie bricht gerade zusammen.
Ja, das darfst du ja auch gerne machen, aber das ist ja, du hast mich ja gefragt.
Es hat auch so ein bisschen, also vielleicht sagt man nicht bitter, vielleicht versuchst du das irgendwie anders zu umschreiben, weil es ist ja auch, da hat ja auch jemand gearbeitet und man muss ein bisschen Respekt zeigen. Vielleicht sagst du
aber
einfach,
bitter ist ein Geschmack, ist ja nicht
per se. Orangenschale ist auch bitter. Vielleicht kann man es einfach damit beschreiben.
Ja, aber wenn es euch nicht im Kram passt, das ist ja genauso, wenn bei mir eben Kritik, dann sage ich, nee, so darfst du das nicht sagen, aber anders schon. Also Kritik ist ja keine Kritik. Bitter ist ja nur eine Zustandsumschreibung. Okay. Und für ihn, du bist kein großer Weintrinker, ne?
Nein, also ich habe jetzt mit Weißwein angefangen, aber ich habe gemerkt, dass es mir tatsächlich hier...
Säure.
Das ist nicht meins.
Das ist, wenn man im hohen Alter mit dem Weintrinker anfängt.
Ja, das ist blöd.
Das ist der Reflux schon ausgeprägt.
Ja, der ist weg. Und ich finde ihn sehr, sehr kohlensäurenlastig, was ich gut finde. Sehr prickelnd.
Das ist ganz gut, das ist erfrischend.
Erfrischend ist er auch, das ist auch richtig.
Der ist orange-roséig und ich glaube, das impliziert bei mir schon eine Geschmackswelt immer automatisch. Mhm. Muss ich einmal sagen. Also ich konnte die jetzt gerne jetzt ohne Visualität gesehen. Also ich finde, dass er eben hefig riecht, was du, glaube ich, als sektig definierst. Ich finde, das ist so ein Hefe. Ich finde aber auch, dass er einen gleichen Geruch von Gewürzgurke hat. Also eine Essignote ist da drin. Aber positiv. So, ne? Aber es ist für mich relativ. So, es hat so ein, wenn du so ein frisches Glas Gewürzgurken aufmachst, der erste Duft, der ist ja wohlig, der ist ja fast ein bisschen grünkräuterig, aber stimmt, ganz wenig, ja. ganz wenig, nicht viel, eher so ein bisschen so ganz leicht abgeholt. Und dann muss ich sagen, ich schmecke einen Ticken Erdbeer raus. Ja. Ich habe Nuancen von Erdbeer in der Schnauze. Also das wäre aber, das wäre jetzt bei mir allerdings natürlich impliziert durch die Farbe. Ne? Also ich jetzt mache ich mein Geschmacksfenster auf und überlege, was könnte das sein? Durch die rote Farbe bewege ich mich erstmal in der roten Frucht und jetzt gehe ich alle roten Früchte durch, die ich habe. Und da würde ich sagen, geht es eher in die Richtung von Erdbeere als alles andere, weil es eigentlich die säureloseste Frucht ist und die auch kein süße Säurespiel hat, sondern einfach, wenn sie geil ist, eine tolle Süße hat. Und wenn sie nicht schmeckt, schmeckt sie nicht fertig. So, und das ist ein bisschen wie aus rohen Erdbeeren. Also ein bisschen rohe Erdbeere. Also nicht reife Erdbeeren.
Aber ist das jetzt logisches Herantasten oder muss man da schon ein bisschen was von der Kulinarikwelt in sich haben, um das jetzt. Und du bist ja jetzt auch fast touristisch in deiner Beschreibung, weil du eben kein Weinprofi bist, aber hast das für mich schon sehr professionell beschrieben.
Also A, brauchst du, ich glaube, wenn man schöne Weine trinkt oder Weine trinkt und es, da sitzt jemand an deiner Seite und erklärt dir ein bisschen, was du da schmeckst, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Ich hatte einen guten Lehrer, also Henrik Thoma, übrigens ganz toller Gastgeber, für mich bis heute immer noch einer meiner gastronomischen Vorbilder, hat mich meinem Luize Jakob sehr fein abgeholt, als ich mit meiner damaligen Freundin da essen war und keine Kohle hatte, offensichtlich aussah wie ein Koch, der sich versucht hat, ein sauberes Hemd anzuziehen, verbrannte Unterarme, keine Gesichtsfarbe, Ränder in den Augen und kahlrasiert und uns das günstige Menü und den Hauswein verkauft hat, aber als ob das Beste der Welt sei. Also das war der hat mich so an die Hand genommen, hat mich so würdevoll durch diesen Abend geführt und ich war offensichtlich wieder verwandt, obwohl das schon in der Opa-Generation sich, damals war es ein bisschen älter noch, das Publikum, hat sich auch Gott sei Dank geändert. Und hat mich da sehr, sehr gut durchgeführt und hat mir eben auch diese Welt aufgemacht. Dann gab es Christian Rach, muss ich an der Stelle sagen. Und Christian Rach hat uns immer Weine probieren lassen und hat uns drüber reden lassen und hat uns eben auch ins Messer laufen lassen.
Der könnte auch ein Sommelier sein, finde ich.
Das weiß ich nicht. So das kann ich nicht behaupten, aber seine Form der Didaktik, was Weinsprache und ähnliches angeht, war sehr, sehr schön. Und dann muss ich sagen, das, wo ich am meisten gelernt habe über Wein, ist dieses Geruchsspiel. Diese kleinen Döschen, wo Gerüche in kleinen Fläschchen abgefüllt sind, damit du diesen konzentrierten Geruch wahrnimmst. Und da habe ich sozusagen Töne gehört auf der Nase. Also, und damit kann ich das besser einordnen. So, das ist einmal, die sind so präsent und so konzentriert, dass es dir sehr leicht fällt, den Unterschied zwischen einer Mandarine, Orange, Zitrone, Limette, da ist ein himmelweiter Unterschied. Aber wenn er dich tickert, dass du sofort weißt, in welche Richtung das geht. Und dann bauen andere Aromen dann oftmals so auf.
Das ist auch der Beschwer, weil du hast ja nur dieses Döschen und du siehst ja den Apfel nicht. Ja. Und irgendwie, wenn du Apfel riechst und ihn nicht siehst, das ist wirklich schwer.
Das ist wahnsinnig schwer und wie gesagt, bei mir ist das ganz viel in der Weinwelt. Aber jetzt trinken wir uns da so langsam durch. Jetzt sage ich dir, dein Lieblingswein ist scheiße. Was jetzt?
Dann trink mal aus.
Nee, aber ach so, nimmst du das so an oder versuchst du mir ihn noch zu erklären?
Ja, ich finde immer, pauschal scheiße zu sagen, ist immer doof, weil irgendwie wir...
Ja, ich habe ja keine Bildung.
Das ist immer so ein bisschen Respekt. Das ist genauso wie wenn man einem Koch, der sich Mühe gegeben hat, sagt, das Gericht ist scheiße, nur weil man es nicht mag. Ja. Also man kann ja irgendwie sagen, das ist nicht mein Geschmack, so next. Und das ist voll okay. Also und dann findet man schon was. Es gibt so viele Weine irgendwie und dann bin ich da auch fein. Also ich würde auf jeden Fall einen neuen Wein einschenken.
Und nicht fragen, warum?
Natürlich würde ich fragen, warum. So, hey, was gefällt dir nicht? Ist es zu bitter? Hat er zu viel Säure? Irgendwie magst du die Frucht nicht? Wie gesagt, ich habe gesagt, wir puzzeln uns hin. Genau. Also wir bauen uns ein Puzzle und das ist voll okay. Und ich finde es auch derbe spannend. Ich liebe das. Ich liebe meinen Job, irgendwie jeden Tag wieder neue Menschen zu begeistern und so rauszufinden, was wollt ihr überhaupt? Weil es ist auch witzig, die Leute wissen auch gar nicht, was sie bestellen sollen. Also die bestellen irgendwas, weil Wein ist ja immer so, okay, wir dürfen jetzt nicht sagen, wir haben keine Ahnung. Da kommen irgendwie bei uns Mädels rein, also alle Altersklassen, die dann irgendwie so ein gefährliches Halbwissen vermitteln, was auch okay ist. Also ich lache die nicht aus, irgendwie sag ja, also ne, es ist immer so okay. Und dann bestellen sie aber was sie gar nicht meinen. Und das ist krass. Also da müssen wir uns halt komplett einstellen und das ist auch voll okay. Und wenn du was bestellst und du weißt nicht genau, worüber du sprichst oder was du eigentlich magst an Wein und dann ist der falsche Wein, dann ist es ja nicht deine Schuld und nicht meine Schuld, aber dann darf man halt nicht sagen, ja, du hast jetzt bestellt, sauf das jetzt, sondern irgendwie dann findet man was Neues.
Ja.
Aber die meisten Leute haben echt keine Ahnung und bestellen komplett was Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen.
Ist das so?
Ja.
Aha,
das ist so spannend.
Eine Preisfrage wahrscheinlich auch, oder? Wenn man keine Ahnung hat, guckt man auf den Preis und nimmt die Mitte wahrscheinlich.
Ich mache das exakt genau.
Wir haben gar keine, wir haben gar keine Weinkarte, deswegen, also das ist der Grund.
Ach,
wir haben keine Karte, wir haben keine Preise im Laden, wir reden mit den Menschen, ja.
Keine Preise?
Nee, und das hat auch niemand gefragt bisher. Also einmal in 5 Jahren.
Weil so. In der Tat würde ich es genauso machen. Ich gucke die 5-Euro-Weine an, ich gucke die 50-Euro-Weine an und ich kaufe den 15-Euro-Wein. Ja. Das ist bei mir so, ich bin so ein Opfer, was
also,
das angeht.
Wir sind auch kein Restaurant, sondern eine Weinbar. Ne? Ja, also ja. Genau, in einem Restaurant.
Mit Verkauf aber.
Genau, mit Verkauf, ja. Also tagsüber ist es Laden, abends ist es Bar. Aber ja, es ist super spannend, irgendwie diese Menschen einzuclustern. Ich habe eine Zeit lang, nachdem ich in Kapstadt bei Gordon Ramsay war, bin ich noch 10 Monate auf einem Weingut hängen geblieben. Und da waren wir 3 Praktikanten. Also das sind Kellerratten eigentlich. Also man sagt nicht Weinpraktikant, sondern man ist so die Kellerratte. Und dann mussten wir nachts natürlich immer gucken, irgendwie, wie verhält sich der Wein. Weil wenn der gärt, dann kann halt auch in die Hose gehen. Du musst immer so ein bisschen Temperatur nehmen, wie so ein Baby. Kannst du auch nicht alleine lassen. Also wir konnten nicht nach Cape Town zum Feiern, sondern wir haben halt dann ja, so Psychospielchen gespielt und 3 mussten sagen, was die andere für eine Rebsorte ist. Und das kann halt voll nach hinten losgehen, weil natürlich die Rebsorten auch so menschliche Charakterzüge haben. Und wir haben uns da richtig diskutiert und hatten richtig Stress mit einer Person. Genau, und dann.
Was war die für eine Rebsorte? Was ist die mieseste und hinterfotzigste Rebsorte?
Bitte.
Naja, so hört sich's ja an.
Ja, also gibt es jetzt nicht so, aber zum Beispiel Riesling, ja. Also man sagt, es ist ja Königin und aber die ist halt auch bitchy. Irgendwie, die macht den Winzern Ärger, die braucht immer so ein gewisses Terrain und dann fühlt sie sich auch wohl und wenn es nicht so ist, dann genau, dann kann sie halt auch irgendwie bitchy sein. Dann so der Sauvignon Blanc, der so mit jedem kann und auch mal so ist. Also es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber man hat so, wenn man sich ein bisschen mit den Rebsorten auskennt, so menschliche Charakterzüge. Der Pinot Noir ist eher so der Verschlossene, der muss erstmal warm werden mit jemandem. Also es gibt ja Menschen, die sind super cool, aber die ersten 2 Stunden sind so, wo man denkt so, wow, komm mal aus dem Quark.
Ich bin so.
Ja, dann bist du vielleicht eher so ein Pinot. Und genau, und ich habe eine Zeit lang danach immer so die Menschen, wenn ich die getroffen habe, versucht, den Rebsorten einzupflanzen, so von dem Charakter her. Das habe ich mittlerweile, aber Gott sei Dank,
Warum bist du davon ausgegangen, dass du einen Shitstorm kriegst heute?
Ja, weil die Weinbranche schon auch so ein bisschen, manchmal sehr hart ist. Also, und wenn man irgendwas Falsches sagt, dann gibt es gleich direkt Kommentare, dass sie es besser wussten oder dass es nicht so ist. Und ja, also das ist schon sehr, ich halte mich da echt auch raus und ich mache so mein Ding und ich liebe es, in diesem Weinladen auf St. Pauli oder in Köln irgendwie junge Leute zu begeistern und eher so, sag ich mal, Endkunden und gar nicht so die Fachleute, weil die, ich habe meinen Vortrag gehalten vor ein paar Wochen vor Fachleuten und die sitzen dann verschränkt vor dir ohne Mimik und so ein, keine Ahnung, so eine Gruppe Mädels, mit denen man eine Weinprobe macht, die sind derbe dankbar und happy und also es ist einfach eine andere Welt, deswegen ist so diese, und das hören natürlich auch viele Leute aus der Gastronomie hier und auch Weinleute, deswegen wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der sagt, okay, was will die denn, die weiß ja gar nicht, die hat keinen Titel und so weiter.
Na, es geht ja am Ende des Tages eben, wie immer, es gibt kein Recht in der Kulinarik, es gibt kein richtig oder kein falsch, es gibt ein Ich oder Du. Also wenn man anderer Meinung ist, dann wollte ich gerade sagen, es gibt bestimmt wissenschaftliche oder biologisch landwirtschaftliche Aspekte, unter welchen Bedingungen ich bestimmte Weinsorten anbauen kann und auch ernten muss, um in der Grundarbeit ein gutes Produkt zu haben, weil meine Frage wäre, muss ich überhaupt, also kann ein schlechter Winzer gute Weine machen, weil die Traube macht doch die Arbeit.
Ja, aber der Winzer muss natürlich die Traube pflegen und irgendwie gucken, dass es der gut geht. Ne?
Ja, aber an welcher Stelle entsteht Wein? Also wann kriegt er sein eigentliches Gerüst? Wann wird ein Wein sozusagen... Weil ich habe mal was gelesen, dass ähnlich wie die Produktion einer Jeans jede Flasche Wein auf der ganzen Welt Produktionskosten hat von maximal 35 Euro.
Ja, das stimmt, das haben wir auch gehört, ja.
Und das bedeutet auch der Wein, der für 3000 Euro verkauft wird oder eine Subskription, also eine Vorbestellung hat und dadurch den Preis so unnatürlich in die, hat in der Produktion nur 35 Euro gekostet. Das heißt, da ist irgendwann so ein Wertestopp. Ich bin mir nicht sicher,
vielleicht sind es auch 50 Euro bei denen. Also da wird es wahrscheinlich Kommentare geben, die sagen, okay, das ist vielleicht 50, aber Tag oder 100 oder so. Ne? Also klar, man muss auch die Arbeitszeit rechnen. Bei so einem Chateau, da arbeiten total viele Menschen. Da hast du Lagerkosten, die liegen jetzt erstmal ein paar Jahre im Keller. Das musst du natürlich alles mit einkalkulieren.
Das meine ich, dass da praktisch egal, es gibt nachher irgendwann ein Limit, wenn jetzt der Kies nicht mit Hand poliert wird. Wir reden davon von der Produktion des Weines, Lager, also schon von der normalen Produktion als solches, dass da ein gewisses Level nicht überschritten wird. Und dann aber irgendwer Wein ja doch scheinbar auf irgendwelchen, aus irgendwelchen Momenten besser ist als der andere Wein.
Ja, das sind dann Punkte und das ist dann natürlich Vermarktung, das ist dann eine Brand. Dann China ist natürlich irgendwie vor ein paar Jahren total durchgedreht, dass sie alles irgendwie gekauft haben, was Bordeaux angeht. Mittlerweile ziehen halt auch so Länder wie Mexiko nach, die einfach auch europäische Weine viel kaufen. Und dann ist es auch so ein wie Immobilien und Gold und natürlich irgendwie Invest, was du natürlich auch weiter dann vermarkten kannst und womit man halt viel Geld verdienen kann.
Hast du einen Weinkeller zu Hause?
Nee, bei meinen Eltern. Also bei meiner Mutter habe ich ein bisschen was. Aber
warum?
Weil ich selber keinen Keller habe.
Nee, weil ich verstehe mal Weinkeller nicht. Ich sauf den Wein, den ich habe. Also das meine ich ernsthaft.
Ja, es gibt so ein paar Flaschen. Ich glaube nicht, dass ich damit viel Geld verdiene, aber es sind einfach so Erinnerungen.
Also ganz interessant, wenn eine Flasche 2,99 Euro kostet, wie die mal so aufgeteilt ist, wo die Kohle hingeht. Ja. 30%, das sind 90 Cent, ist die Marge im Verkauf.
Ja.
Dann Flasche und Transport, wiederum 30%, 90 Cent.
Ja.
Ausbau im Keller, 24 Cent. Im Weinberg, also Trauben und Pacht, sind dann 8%, wieder 24. Vertrieb und Marketing 0,06 Cent. Der Rohgewinn liegt bei 0,09 Cent. Und dann kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer da drauf mit fast 50 Cent. So. So setzt
und beim
sich,
Sekt kommt noch die Sektsteuer drauf.
Und
ne?
So setzt sich eine Flasche Wein für 2,99 € zusammen.
Also wie beim Huhn, bleibt nicht viel übrig für den Landwirt.
Nicht wirklich, ne?
Für den eigentlichen Winzer.
Ja, aber es gibt ja solche und solche Art von Weinproduktion. Ne? Also es gibt natürlich die Massenweinproduktion, da kann ich mit viel Hilfsmitteln natürlich im Keller dann irgendwie nachhelfen. Und dann gibt es natürlich den Wein, der... wo der Winzer wirklich sein Handwerk versteht. Und der entsteht natürlich im Weinberg. Das, was du gerade gesagt hast.
Warum darf ich einen Wein nicht punchen?
Was meinst du mit punchen? Also
ein Stückchen Zucker reinmachen, um Öxler reinzubringen.
Auch wenn das der Rüfer hat.
Was?
Zucker.
Nee, aber so, jetzt ist mir der Wein zu sauer, dann mache ich ein bisschen Zucker rein. Mache ich auch bei Tee oder Kaffee. Nein, aber ja, so, warum darf ich das bei Wein nicht machen? Ich frage das.
Das heißt schaptalisieren übrigens.
Heißt das so? Ja. Es gibt einen Fachbegriff dafür.
Ja,
schaptalisieren. Warum darf ich nicht schaptalisieren?
Das ist doch.
Ich glaube, man darf das. Toll. Also, das ist immer so. Man darf jetzt nicht generell, aber ich glaube, es gibt so in bestimmten Jahren, wenn die schwierig sind, dann gibt es einen Wert, wo man es darf. Genau, aber...
Nee, das ist ja bei der Produktion, ich meine im Glas.
Ach so, ja, mach doch, was du willst. Also.
Ja, aber warum gibt es da nicht so eine Szene? Weil natürlich ist es so, du sagst ein bisschen bitter, da komme ich jetzt als Koch und sage, genau das gleiche Prinzip habe ich ja beim Kochen auch. Ich kriege ein perfekt produziertes Grundprodukt und jetzt bereite ich das zu und versuche es ja noch zusammenzufügen, noch zu veredeln. Also gerade im Rahmen einer Soße füge ich auch viel Aromen noch dazu, um dann diesem Wildaroma oder dem Kalbsaroma oder dem Geflügelaroma nochmal so einen Schub zu leihen. Und warum da ist beim Wein
das verboten? Aber wenn du einen süßen Wein willst, dann gibt es natürlich auch einen süßen Wein für dich. Also du musst jetzt keinen trockenen Wein irgendwie nachsüßen.
Ich trinken angefangen. Meine Mutter damals in den Ende der 80er Müller-Thurgau. Und das war wirklich also saure Katzenpisse hoch 5. Und um das überhaupt runterzukriegen, kein Geld, also ich war auch noch minderjährig in Anführungszeichen, habe auch kein Bier bekommen in einem Supermarkt, habe ich einen Zuckerwürfel reingerührt. Und meine Liebe nach wie vor besteht wirklich, ich habe eine große Leidenschaft für süße Weine.
Okay.
Immer noch. So. Mag also gerne, und ich habe dann irgendwann mal gelernt, sowas wie Spätlese, Kabinett, das ist dann sowas wie erwachsene süße Weine. Weißt du, weil das war dann so, okay, das war meine Ausrede, jetzt darf ich das trinken. Oder dann noch eine Steigerung Eisweine, so wo dann praktisch die Traube sehr, 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 sehr spät geerntet wird, wo sie schon leichte Vertrocknungszustände hat, um eine höhere Zuckerkonzentration zu haben.
Genau, das war aber die Trockenbeerenauslese, von der du gesprochen hast.
Okay,
also Eiswein ist auch trocken, aber die hat noch diesen Eisschicht. Also Eiswein ist so das höchste, das süßeste, was man
und
bekommen
ich
kann.
Ich mag wahnsinnig gerne süße Weine. Und warum ist süßer Wein nicht so populär bei euch?
ich glaube, weil es irgendwie so ein bisschen nervt, irgendwie langweilig ist irgendwann. Oder nee, eher nervt. So, es ist halt so klebrig. Und obwohl es gibt doch tolle süße Weine.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch gute süße Weine. Es gibt doch nicht nur klebriges Zeug.
Ja, aber
Zeug.
Es ist halt nicht nur, man kann es halt nicht den ganzen. Kannst du eine ganze Flasche davon trinken? Echt?
Ja, besser als eine ganze Flasche ehemalig der alte produzierte Müller-Thurgau, weil danach ernsthaft vielleicht Magendurchbruch aufgrund der Säure. Also ja, kann ich.
Ich finde so Kabinett super. Also Kabinett ist großartig. Irgendwie mit 10% Alkohol, so einen leichten Süße, immer noch Säure.
Gib mir, das ist vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, die jetzt nicht in der Weinwelt drin sind. Könntest du so 2-3 Hinweise geben beim Lesen einer Weinkarte, beim Sitzen im Restaurant, wenn ich nicht den Sommelier fragen möchte oder ich nicht einen schlecht vorbereiteten Aushilfskellner fragen möchte, der sagt, ja, wir haben Rot oder Weiß, davon 3 und 3. Also so ein Gespür dafür zu entwickeln, was er mögen könnte.
Mhm. Aber jetzt nochmal, sorry, dass ich da so reinhaue. Bist du Business unterwegs? Bist du mit deiner Family unterwegs? Bist du in einer größeren Gruppe? Weil größeren Gruppe bist, musst du ein bisschen aufpassen. Wenn du jetzt zu zweit essen gehst, kannst du mal natürlich mehr experimentieren. So.
Ja, ich bin dabei, fischig.
Ja, das ist schwierig. Also, weil zum Beispiel das Weingesetz in Frankreich, da steht da jetzt nur Sancerre oder Chablis drauf. Ja. Und du musst wissen, Sancerre ist immer Sauvignon Blanc, Chablis ist immer Chardonnay. Bordeaux sind 5 Rebsorten, die da erlaubt sind. Côte d'Iron sind es 13 Rebsorten.
Lass uns mal mit 2 Weinsorten anfangen. Was findest du auf jeder Weinkarte, in der offenen Weinkarte in Deutschland?
Aktuell in 2019 Grauburgunder.
Und?
Das ist gerade so ein Trend. Und vielleicht noch so
Riesling.
Riesling natürlich, ja.
Grauburgunder Riesling, beides Einsteigerweine, ist die neue Variante des Pinot Grigios beim Italiener früher um die Ecke richtig, gewesen. Ja. Das war safe, konnte zu haben und sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Qualitäten inzwischen wirklich auch zu trinken. Wenn ich einen Riesling bestelle, welche Welt betrete ich?
Wenn du Riesling bestellst, betrittst du natürlich diese eher, du hast Säure. Ja, Säure, das ist knackig, das hat so ein bisschen Limette, Zitrone, Orangenschale. Kann man vielleicht auch nicht die ganze Zeit trinken. Das ist vielleicht auch so, es kommt drauf an, welches Essen. Du sagst, du bist in einem Restaurant.
Erstmal nicht,
Essen.
Nur Wein.
Dann hast du vielleicht irgendwie, brauchst du was Frisches, was dich so ein bisschen belebt. Also Riesling
Schorlewein?
Kickt immer. Schorlewein, Müller-Thurgau, Riesling, genau, immer was mit Säure.
So, das
genau,
meine ich. Ja. Okay. So, jetzt dazu ist der Grauburgunder nebenan.
Mhm. Grauburgunder ist immer ein bisschen cremiger, fetter, ein bisschen mehr Aprikose, also ein bisschen mehr in die Gelbfruchtrichtung. Also wenn man säureempfindlich ist, dann ist Grauburgunder irgendwie so die nicht perfekte Rebsorte. Das nervt auch so ein bisschen. Also die Sommeliers sind ein bisschen genervt von dem Grauburgunder, weil ne, irgendwie jeder gerade Grauburgunder trinkt. Mhm. So. Aber Grauburgunder hat immer ein bisschen mehr. Also weniger Säure ist besser für den Magen, wenn man jetzt empfindlich ist.
Das ist ein schöner, ganz nah am Trinkwein, wenn du nur auf einem einzigen Weißwein bleibst.
So ein guter Feierwein, irgendwie, wenn man irgendwie sagt, okay, man muss auch nicht immer über Wein reden oder irgendwie so das auseinandernehmen, sondern man möchte einfach nur trinken, eine Flasche. Oder man ist auf einer Party oder wo auch immer. Da ist Grauburgunder super, weil der nicht nervt. Riesling kann irgendwann nerven.
Rotwein, dasselbe. Also das ist ja jetzt einmal Säure, Riesling, ein bisschen was Voluminöseres, in Anführungszeichen. Ich nenne es mal ein bisschen so H&M, Zara, Weine ist eher der Grauburgunder derzeitig.
Ja, genau.
Ikea.
Ja.
Weil ich versuche immer so Bilder auch aufzumachen, dass man sagt, ja, nee, eigentlich bin ich happy mit Ikea. Ich mag ein bisschen Design, aber nicht zu viel. Irgendwie muss es irgendwie sich anpassen und es muss gefällig sein. Ist der Grauburgunder und auch der Riesling, er ist halt nur ein bisschen spitzer.
Genau, und ich finde auch so, Wein wird halt immer populärer. Also es gibt mittlerweile viele Weinbars. Man geht halt aus und trinkt Wein. Das war ja früher auch nicht so. Und der Grauburgunder, ich finde es auch voll okay, wenn junge Mädels irgendwie reinkommen und sagen, ich mag gerne Grauburgunder. Und ich finde, das gehört sich nicht einem Sommelier. Denn, also viele sind so ein bisschen arrogant und sagen, haha, wir haben gar keinen Grauburgunder. Also es gibt so ein paar Sommeliers, die dann irgendwie sagen, okay, wir haben den Grauburgunder Leute, von der Weinkarte genommen. Und das ist halt auch scheiße. Ja. Ich meine, dann, wenn die Bock haben auf den Grauburgunder, dann sollen sie stolz sein, weil sie wissen genau gerade, okay, Grauburgunder mag ich. Und man kann mit dem zweiten Glas vielleicht nochmal sagen, hey, schau mal, vielleicht magst du auch Weißburgunder, vielleicht magst du auch Muscatella, ne? Also so.
Also mein Einstiegswein in die gehobene Weinwelt war damals Robert Weil im Riesling, glaube ich. Und da gab es eben diese klare Klassifizierung zwischen QBA, Qualitätswein bedeutet was?
Qualitätswein ist einfach nur, der ist sortentypisch. Also Qualitätswein bestimmte Anbaugebiet. Also der ist Rheingau, ist ja Robert Weil, der ist passt in den Rheingau, also der ist Rheingau-konform sozusagen.
Und dann kam der Kabinett und dann kam die Spätlese. Und in dementsprechend, in dem Wein habe ich viel über Wein verstanden, weil er an den unterschiedlichen Ausbaustufen wirklich sehr gute auch Nuancierung hatte, die es anders am wahrnehmen lassen. Spätlese ist auch ein Ticken teurer. Und von dem habe ich mich dann sehr, sehr losgelöst. Und ich muss allerdings auch sagen, dass Robert Weil war dann eine Pest. Und das meine ich nicht negativ, sondern einfach nur, jedes Restaurant hatte diesen Wein auf der Karte. Das ist genauso wie Schneider, der eigentlich, ein Wein, ich glaube, eher ein Weinmacher ist als ein... Aber eben auch sehr moderne, sehr gängige, sehr massenkompatible Weine hat und so weiter und so fort. Dann haben wir die Teschweine etc. Hamburg ist immer sehr geschlossen in der Weinwelt. Wir lieben immer bestimmte Winzer, die wir dann hier gemeinschaftlich durch Dorf jagen. Irgendwie so, weil es dann aber auch tolle Produkte sind. Aber dadurch kriegst du ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, für ein Grundprodukt.
Aber darf ich ganz kurz einhaken, weil das ist nämlich immer so, das ist auch das, was ich in der Weinbranche nicht mag. Wenn jemand erfolgreich ist, wird er gleich gedisst. So, Markus Schneider macht einen Mega-Job.
Das war kein Diss gerade, ne? Also bitte nicht missverstehen. Ganz im Gegenteil.
Ich weiß, aber das ist gar nicht, ich meine gar nicht dich, aber ich meine generell, so alle sagen hier Markus Schneider, langweilig. Ja. Aber der Typ hat sich das aufgebaut und der ist großartig, der macht super, super Weine. Ist natürlich irgendwie in der Menge gewachsen, aber es ist halt, viele Sommeliers sind immer so, Robert Weil bin ich schon drüber, Markus Schneider habe ich vor 20 Jahren getrunken.
Das ist aber eure Arroganz. Ich nehme dich raus. Aber das ist genau einer der Gründe, warum, glaube ich, Weinmenschen oftmals als snobistisch wahrgenommen werden, weil wenn ich das mag in dem Moment, dann sag mir doch nicht, dass ich doof bin, dass ich es trinke, nur weil du schon Informierte bist. Das ist, als wenn mir jemand sagt, ich gehe in die Staatsoper und sagt, Digga, du bist doch zu dumm für Ballett. Du hörst doch Rammstein. Verstehst du? Ich verstehe, dass du mehr Ahnung hast, aber bezeichne mich doch nicht nur, damit du schlauer wirst, als dümmer. Weil das ist Bullshit. Weil wenn ich es gerne trinke und ich bin bereit, mich dieser Welt zu öffnen und zu lernen und zu adaptieren, dann sag doch nicht, ich bin dumm. Dann sag doch einfach, du probier den mal aus. Ja. Vielleicht entdeckst du was dafür. Vielleicht entdeckst du eine Steigerung. Aber sag nicht, ich bin dumm. Das nervt mich auch generell. Also derzeitig ein Trend, der mir wirklich massiv auf den Sack geht. Ist, glaube ich, keine ganz große Überraschung, Orange Wine. Mhm. Es scheint, ist so die nächste Steigerung der Klugscheißerei. Mag Sinn sein, schmeckt mir in den meisten Fällen gar nicht. Inzwischen habe ich ein, zwei gute Überraschungen auch mal, wo ich sage, krass, sehr schön, aber es ist immer noch echt russisch Roulette in meinen Augen.
Ja, aber meinst du nur Orange oder auch Natural?
Oder ist für mich dieselbe trübe Katzenpisse.
Okay. Zu Naturwein kommen wir noch, Freunde.
Ich finde es großartig, dass es es gibt. Aber was abschließend zu Markus Schneider. Ich glaube manchmal, dass die Weinbranche, wenn jemand erfolgreich ist, dass sie da ausgeschlossen ist. Ich glaube manchmal denken die, sie sind noch so in so einem Oldschool-Film, der Winzer, der hat keine Kohle und es ist aber so ein Bauer. Und sobald jemand erfolgreich ist, egal ob du irgendwie Billy Wagner heißt, der einen Megajob macht in Berlin, oder Markus Schneider, oder Henrik Thoma, dann bist du gleich so, das ist schon wieder Kommerz. So.
Differenzierung. Und das gehört zu diesem Feld dazu. Man differenziert sich und das macht man meistens, indem man sich von anderen absetzt. Das mache ich ja auch. Ich fraternisiere sehr stark mit der breiten Öffentlichkeit, indem ich sage, ist alles gar nicht so schwer. Und differenziere mich natürlich dazu auch in meiner Positionierung, in meiner Haltung zu der Elite, wenn man sie überhaupt so wahrnehmen möchte. Und ähnlich funktioniert es auch andersrum. Die Elite differenziert sich auch von der Masse, indem sie sich halt verkomplexitiert. Und einfach, wenn da jemand nicht schuld ist. Und nochmal, Orange und Natural Wine ist jetzt nicht unbedingt was für Jubelstürme auf meiner Zunge. Ich bin aber auch ein Süß-Sauer-Typ. Also ich bin ein Ketchup-Typ. Ich bin gar nicht so differenziert im Geschmack. Allerdings hier bin ich jetzt ganz gespannt drauf, weil ich habe...
Klar, siehst du die Farbe nicht.
Ne? Ich auch.
Ich sehe die Farbe nicht und ich habe einen Geruch in der Nase und das ist so krass.
Ich habe auch einen Geruch in der Nase. Und einen...
Und jetzt bin ich gespannt.
Auf was?
Was du sagst. Ich habe es wirklich nicht gesehen, was es ist.
Ich auch nicht.
Ich habe ihn noch nicht probiert.
Ah, du hast ihn noch nicht probiert. Nee. Also vom Geruch her erinnert es mich irgendwie an Bourbon oder Whisky. Mhm. Und vom Geschmack auch. Es ist ganz weich. Er ist unfassbar weich auf der Zunge oder an den Backen oder was weiß ich. Aber ich finde ihn sehr rauchig und Whisky-lastig. Mhm.
Meine Vermutung, die erste Assoziation, die ich hatte, war Sushi. Ich rieche sofort Sushi. Sushi, cool. Und dann rieche ich Sake.
Sake,
Ich rieche Sake. Mhm. Also so funktioniert. Ich habe eine Essensverbindung mit Getränken sehr oft. Ne? Und ich habe hier sofort.
Denkst du immer erst ans Essen?
Nein, ich Assoziation. Der erste Gedanke, der mir auftaucht. Und das kann eine Gewürzgurke sein, das kann jetzt mal ein Pfirsich sein, das kann mal was. Und jetzt überlege ich, und jetzt habe ich schon mal eingegriffen. Und hier Also ich rieche sehr stark Sake. Ich weiß nicht, was es ist. Nee,
du hast recht. Das ist halt, ich habe das irgendwie in London geliebt. Das war so.
Ist Sake.
Ja, ist Sake, genau. Ja,
geil. Ach.
Aber ich toll. Sterbe lecker, wow. Frisch, ja. Ne? Irgendwie.
Ganz, ganz, ganz angenehmes Getränk und vor allen Dingen ein Getränk, was sehr unterschätzt ist, was extreme Qualitätsunterschiede hat. Für unsere Zunge, der billige schmeckt auch schon gut. Ne? Also
aber das auch muss man Trend sagen. Jetzt, ne? Sake. Gibt richtig Sake-Bars.
Der ist auch gut. Weil, das ist auch super, ja. Es ist übrigens einer der ganz wenigen low-alkoholischen Getränke, wo ich nur ein Glas von trinken kann. Ich bin befriedigt nach einem Glas.
Obwohl, was glaubst du, wie viel Alkohol der hat?
Der jetzt hier? Mhm. 18.
Ja, 15,6.
15. Und das leicht Sprittige hinten drin. Sake eigentlich Wein aus Reis, richtig?
Genau, so polierter Reis, genau. Und dann ist auch mega spannend.
Super spannend.
Je mehr poliert der ist, desto höher ist er in der Qualitäts.
Habe ich denn komplett falsch mit meiner Einschätzung?
Nee, du hast das richtig gut beschrieben. Also, Bourbon ist ja auch mal, also ich finde, der hat auch so was rauchig-speckiges, so ein bisschen, ne? Genau, und das ist ja beim Whisky genauso. Ich finde es mega spannend, weil ich finde es schade, dass wir in Deutschland noch nicht so irgendwie, also bei Gordon Ramsay hat mit drei Gläser oder drei verschiedene Sake glasweise. Mhm. Und irgendwie, ich fand, es ist gar kein Deutschland-Bashing, aber es war irgendwie so, ich glaube, oder es ist eher so in einem Land, wo man selber keinen Wein produziert, also mittlerweile produziert England ja auch Wein, sind die Leute, glaube ich, ein bisschen offener.
Ja,
so,
und weil die haben keine Tradition, die sie verletzen. Sie haben keine Verweigerer.
Madeira, Sake, da war so, die haben alles irgendwie, die waren offen für alles. Ja. Und das fand ich derbe schön. Und hier ist es immer so, hey, magst du mal Sake probieren? Achso, trinkt man den nicht warm, kriegt man dann immer. Aber ich finde es lecker, ich mag es so sehr erfrischend.
Ganz, 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 ganz toll. Aber nochmal, auch da wieder, die Welt ändert sich, die Welt dreht sich. Und ich glaube, wir führen schon ein gestriges Gespräch, was eigentlich heutzutage gar nicht mehr angebracht werden sollte. Ja. Wir bewegen uns in einer extrem individualisierten Welt. Die Menschen trinken und essen, was sie wollen, und das ist auch gut so, denn es bedarf niemanden, der mich in meiner Geschmackswahrnehmung einschränkt oder versucht, krampfhaft in irgendeine bestimmte Richtung zu drängen. Das heißt, darf ich fragen, was der kostet?
Ach, der ist gar nicht so teuer. Der kostet irgendwie 29 Euro.
Wenn einige gerade zucken mit 29 Euro für eine Flasche, aber nichtsdestotrotz, ich könnte das jetzt mit einem Burger essen. Hätte ich kein Problem mit, gerade wegen dieser butterigen, speckigen Note, Mayonnaise, Schrauch, da werden viele Elemente und da würden geht nicht, aber ich sage, ist mir egal, wenn es mir schmeckt. Und ich bin ja nun kein Banause. So, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich einen Snickers auf den Burger packe und es dann esse. Aber selbst dann, lass es doch. Wenn die Menschen das geil finden, lass sie das toll finden. Und wenn sie sich entwickeln wollen, gib ihnen ein bisschen Hilfe. In der guten Botschaft verarbeiten wir sehr viel Sake. Weil wir aber auch einen leicht japanischen Anspruch im Essen haben. Okay. Leichte Noten. Und ich mag dieses hefige, nicht fruchtige. Eben, das mag ich sehr, obwohl ich eins gelernt habe, ich weiß nicht, ob ich falsch bin, der Sake aus Kyoto ist eher wie ein Chardonnay zu sehen, ist etwas cremiger, ist etwas kompakter, ist etwas holziger, warum auch immer, ich habe das mal gehört, seitdem quatsche ich das immer nach, also ich bin eben Klugscheißer, was Weine angeht.
Was meinst du mit verarbeiten? Also ausschenken?
Nee, dass die Art und Weise, das Reis kommt und die generelle... Der Ansatz des Polierens des Reises in Kyoto ein bestimmter ist. Also da ist ein bestimmter Schalenanteil mit drin. Und ich glaube, es ist ein erhöhter. Deshalb ist er aber eben etwas alkiger. Also dann geht er noch mehr in deine Bourbon-Whisky-Runde. Das hier ist ja filigranes, liebliches Gaumenspiel, was wir hier gerade haben.
Aber du hast gesagt, ihr verarbeitet Sake, also in Essen, oder schenkt ihr das aus?
Wir schenken es aus und wir kochen auch damit.
Was kocht ihr denn?
Wir beizen. Also wir marinieren. So Sake ist ja für uns ein wunderbares Mittel zum Marinieren von Produkten, von Gemüsesorten, die wir einlegen. Ich will das Wort nicht sagen, wir fermentieren.
Tim hat in vielen dieser Folgen von Fiete Gastro darüber gesprochen, dass er sich für besonders klug hält, dass er nur riecht, wenn er der, wie nennt man denjenigen, der am Tisch probiert
ist? Gast.
Ja, aber derjenige, der den ersten Schluck...
Gast.
Ja, das ist immer diese undankbare Aufgabe.
Der Klugscheißer vom Tisch. Tim sagt, er riecht und schmeckt nicht. Was ist denn richtig? Ja. Also für jemanden, der sich nicht wirklich gut auskennt und aber trotzdem der Kellner, die den Probierschluck gibt. Riechst du, schmeckst du, schmatzt du, schlürfst du? Übrigens, es gibt ganz viele Beschwerden, dass du so sehr geschmatzt hast letzte Folge bei Rüfer.
Ja, ganz ehrlich, kriege mein Viergang-Menü vom Rüfer serviert und versuche es nicht zu essen und dabei trotzdem noch einen Podcast zu führen.
Ich habe auch überlegt, also
einfach mal die Kirche
im Dorf lassen. Ich war zweimal auch wirklich gewillt, was zurückzuschreiben. Man muss sich dann ja zurückhalten.
Es gibt ein schönes, einfach mal die Fresse halten. Natürlich, Schmatze, es ist Essen. So, und ich rede. Und diese Mikrofone sind extrem empfindlich. Das Elefantenpimmel
heißen die. Ah, ja. Elefantenpimmel.
Ich weiß, das du jedes Mal, wenn du mal das Wort Pimmel an den Mann bringen kannst, dann bist an du den dabei. Mann vor allem. Du bist schlimmer als Olli Schulz. Wirklich.
Also, wie macht man es richtig?
Ja, also durchs Riechen kann ich natürlich irgendwie den Kork also riechen. Also eigentlich reicht riechen. Also ich weiß, du kannst den Kork nicht rausschmecken, habe ich gehört. Ja. Genau.
Hast du zufällig einen Wein mitgebracht, der Kork hat?
Nee, leider ich hatte keinen. Ich wollte einen mitbringen, aber ich hatte keinen.
Kann egal, ein Wein mit Schraubverschluss noch Kork haben? Nein.
Nein,
logischerweise nicht. Der kann aber auch einen Fehler haben, weil der kann nicht durch bei der Abfüllung irgendwie was oder ein Kellerpilz, der da mit reingerutscht ist oder irgendwie irgendwas ist. Ja, oxidiert, genau. Also deswegen muss man Weine mit Schraubverschluss auch probieren. Mhm.
Nee, aber es ging ja eigentlich darum, lass uns mal mit so ein paar...
Aber es geht ja natürlich auch darum, dass du happy bist, ne? Deswegen probierst du. Schmeckt dir der Wein?
Ja.
Kannst du damit den Abend jetzt irgendwie verbringen? Ja. Oder sollen wir noch was anderes machen? Also ein guter Sommelier sorgt natürlich dafür, dass die Leute happy sind. Nicht, dass er irgendwie frei ist von Kork oder irgendwie Oxidation, sondern dass er einfach
ich mach
schmeckt.
Das ja auch nur, wenn mir der Weinkellner nicht sympathisch ist. So, dann, weil dann versuche ich ihn auf Distanz zu halten, indem er dann eben kein Theater mit mir macht. So, ich weiß ja, das ist ja reines Theater bei mir. So, ich probiere einen Wein normalerweise, probiere und sage, ja, der schmeckt mir, der ist gut, toll ausgesucht. Oder sage, ja, nächste Flasche, vielleicht eine andere. Schon mal drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen mehr Körper oder ein bisschen mehr dit oder ein bisschen mehr dat. Aber generell, man kann Wein, um sich als Profi darzustellen, einfach mal am Glas riechen beim Probeschluck.
Ja.
Weil dann nämlich Kork war. Da brauche ich nicht viel hier den. Und ich brauche sie eh nicht, weil ich ihn weder rieche noch schmecke. Also deshalb ist das echt bei mir ein total...
Aber kann ich das nach einem Schluck sagen, ob der mir den Rest des Abends gefallen wird? Mhm. Bei dem hier zum Beispiel, der hat mir erst am dritten Schluck jetzt so langsam geschmeckt.
Der Wein entwickelt sich natürlich auch. Also der war ja ein bisschen eingeschlossen. Der entwickelt sich natürlich auch. Aber wenn er dir von Anfang an gefällt, dann gefällt er dir auch weiterhin. Hm. So. Und der wird natürlich noch schöner. Man sagt immer, der letzte Schluck ist der beste. Das ist immer ein bisschen bescheuert, wenn er nicht.
Ich hasse Weinwechsel, also Glaswechsel. Mhm. Hasse ich wie die Pest. Das ist mir zu viel Theater. Mhm. Macht es einen Wein kaputt, wenn da ein Resttropfen von dem anderen drin ist? Ich finde das so viel schöner und so viel geselliger, dass man so, trink aus und dann nimmt man dasselbe. Also wenn es jetzt voll verfettet ist von Schweinsbraten und Butter und allen Dingern, dann ist es aus ästhetischen Gründen mal auszutauschen. Aber wenn ich jetzt hier wirklich nur diese Pinuckel Pipi-Fitze, also die ganz kleinste, die man auch nicht rauskriegt.
Spuckschluck.
Noch nicht mal. Dann kann man doch raufschenken, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von das Glas behalten, weil das Glas natürlich eigentlich das Schlimmste, was es gibt, ist ein frisch gespültes Glas. Weil
schon.
Da sind noch so Reste vom Pullituch oder irgendwie von... Und das Glas hat ja dann irgendwann deinen Geruch angenommen, deine Körpertemperatur und ist so eins mit dir. Also das Glas ist dein bester Freund, oder nicht?
Ja.
Also das Glas ist immer mein bester Freund am Abend. Und man will es am liebsten mit nach Hause nehmen. So gut befreundet ist man dann, wenn man so einen ganzen guten Abend hatte und dann ein Glas. Das ist genauso wie man auf eine Weinmesse geht, da versuche ich immer mein Glas zu behalten.
Ja.
Oder das Schlimmste
stimmt.
Ist auch, das Schlimmste ist wirklich, wenn dir jemand sagt, so probier mal aus meinem Glas, weil du riechst erstmal den anderen Menschen.
Ja. Sein Mundgeruch.
Oder das Parfüm, den...
Im Glas?
Ja, dieses von dem anderen Menschen, genau.
Okay.
Ja, weil das natürlich auch deinen Duft annimmt. So.
Es nimmt deinen Duft an.
Deine Körpertemperatur und so weiter. Ja, das Glas ist deins.
Du merkst schon, dass du ein bisschen nerdy bist. Ne? Gut, also gerochen geht gut. Wein einschenken geht gut. Womit kann ich noch beeindrucken?
Als Gast?
Ja.
Ja, also gerade Sätze sprechen vielleicht.
Aber
die Leute stottern halt immer die.
Aber Show-Effekt, guck mal, ich weiß zum Beispiel, ich zum Beispiel hier dieses Glas ein bisschen schwenken jetzt nicht. Auch weiß man auch, das mache ich zum Beispiel manchmal, um die Farbe zu erkennen.
Schön, weil es so ein rotes Schief geht.
Ist das jetzt so ein schönes, ist das jetzt so ein Sonnengelb? Ist es eher ein strohiges Gelb? Ist es eher so ein weißes Gelb? Ist es wie ein gut gespülter Urin oder ist es wie ein abgespülter? Also schon so. Ich habe auch solche Vergleiche. Und beim Rotwein mache ich immer hier gerne so diese Nasen. So, das ist immer ganz toll. Und der Farbverlauf am Glas, wo ich sehr gerne, sehr oft schon falsch ist, aber sehr überzeugt gesagt habe, den müssen wir auch trinken, der zerfällt im Glas. Hab ich irgendwann Zahlen, bitte. Habe ich irgendwann mal aufgeschnappt und alle so, ja, stimmt. So, aber gut, also lange kann der auch nicht mehr. Boah, keine Ahnung. Aber okay. Ich spiele solche Spiele gerne, weil das ist eben so ein paar Parameter, die vermeintlich auch alle klugen Menschen machen. Und es gibt, wie in der Kulinarik auch, es gibt wirklich Kenner. Den trete ich nie auf die Füße, weil es ist eine faszinierende, unglaubliche Welt, die es da zu entdecken gilt, die man niemals zu Ende entdeckt hat. Es ist wie beim Kochen. Es gibt immer wieder neue Dinge, die passieren. Und jemand, der sich damit leidenschaftlich auskennt, das gerne trinkt, sich gerne damit auseinandersetzt, ist das wie jedes Mal ein neues Stück Musik. Muss man, oder? Kann man das so vergleichen? Aber es gibt auch echt einen Haufen Dummschwätzer da. Unfassbar viele Dummschwätzer.
Aber es bietet sich natürlich auch an, dieses Thema, ne?
Ja, also. Ja, natürlich. Es ist auch so, je mehr man redet, desto kompetenter wird man ja dann auch. Ne? Ich habe mal das Krasseste, was ich gehört habe, war so, da hatte jemand einen Wein beschrieben, einen Rotwein. Und der hat dann gesagt, der hat so ein ganz tolles Aroma von getrockneten Kirschenschalen. Und dieses Bild, da... Ja, schält man sich eine Kirsche und trocknet die Schalen.
Ja. Das kennst du nicht.
Wonach schmecken getrocknete Kirschenschalen?
Naja, halt eine getrocknete Kirschenschale. Ich weiß, was du meinst, aber das ist vielleicht doof. Aber ich hab schon so nennen wir mal so ein paar Begriffe, die ein bisschen schräg sind, um Weine zu beschreiben, die ihr so lernt.
Ja, also ich finde, ganz viele Rotweine haben so ein Graphit. Note. Und jeder hat mal an einem Bleistift geleckt. Sorry, hast du auch. Und du weißt, wie Graphit schmeckt. Und,
ich dachte, das ist Blei. Warum heißt das nicht Graphitstift? Ist das Graphit?
Ist da kein Blei mehr drin?
Dein Vater hätte genau die gleiche Frage jetzt gestellt.
Ist das Graphit? Dann weiß ich jetzt, wie Graphit schmeckt. Vielen Dank.
Genau, und du hast auch schon mal an einem Stein geleckt. Graphit Mineralität kannst du auch schmecken. Weißt du?
In allen Altersschichten meines Lebens habe ich schon einen Stein geleckt, ja. Ja, und manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig.
Auch holzige Noten. Du warst schon mal im Baumarkt in der Holzabteilung. Also du kannst auf jeden Fall, ne, auch wenn es nur riechst, weißt du, wie Holz schmeckt. Und wenn er so.
Total. Aber sowas wie verbrannter Gummireifen?
Das gibt's auch in Wein.
Ich weiß, deshalb frage ich ja. Und deshalb so
so wie die Piccadilly Line, die auch immer verbrannt riecht in London. Ja. Bist du mal mit der gefahren?
Ja,
es hat so Weinaroma.
Ja, aber jetzt geht mir nicht die Hose auf und sagt, das will ich unbedingt trinken. Also wenn irgendwas schmeckt wie verbrannter Autoreifen, lecker, danke, gib mir auch mal ihr Schlückchen, schenk nach. Macht doch keinen Sinn.
Ja, das ist ja nicht der Hauptton, sondern das ist ja so ein Nebenton, der da noch mit drin ist.
Wie kann man einen Wein eben umschreiben, dass der Gegenüber ihn versteht, wenn ich die Formulierung nicht kann? Weil ihr habt ja so eine Art Geheimcode. Na, also für den externen verbrannte Autoreifen macht Sinn, aber ist natürlich in der Welt von Genuss und von Experten, wo man sagt, ja, kann man, oder schwitziger Pferdearsch.
Das ist witzig, dass du immer ihr sagst, weil ich glaube, du bist irgendwann mal vor 15 Jahren stehen geblieben.
Und ja, bin ich auch.
Bin nicht mal weiter mit Sommeliers beschäftigt. Also das ist so, sagen wir mal, die Leute,
wo ich stehen geblieben bin, als ihr die Katzenpisse angefangen habt zu verkaufen, nämlich diese scheiß trüben...
War das nicht Kaffee? Nee, das war Katzenkacke. Nee. Das ist das, ne, oder?
Ja, ja, aber da bin ich stehen geblieben.
Pied de Chat ist halt ein bisschen
eleganter. Ach, das gibt es wirklich?
Ist so wie Hongkong, ja.
Ihr seid ja Schweine.
Nee, aber da bin ich stehen geblieben, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin das ist aber in allem bei mir. Ich habe eine sehr schnelle Lernkurve, auch eine sehr flache und die bleibt dann auch sehr schnell stehen. Und das mag ich an mir, weil ich dann sage, irgendwann ist es doch Blödsinn. Also in allen Welten zu dezidiert, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, weil dann wird es eben Nerd, dann wird es eben, und das ist schön, in der Hobbywelt oder in der Welt derer, die sich dafür massiv interessieren, ich verliere dann den Bezug zu dem, was mir eigentlich Freude macht. Zu viel Wissen darf ich auch nicht haben, weil dann schalte ich meine Emotionen aus und ich brauche Emotionen, um zu genießen. Aber du hast schon recht mit der Beleidigung, dass ich...
Ja, es ist ein bisschen oldschool von dir, aber vielleicht, wie alt bist du?
Ich bin jünger als der Henry Thoma.
Deutlich
jünger als der Henry Thoma.
Vielleicht bist du auch so ein bisschen, weißt du, vielleicht ist es auch so die Unsicherheit, weil du dich nicht so gut auskennst, disst du halt dann die Weinleute.
Nee, gar nicht. Also das kann ich wirklich sagen, ich disse niemanden aus Unsicherheit, sondern ich disse schon Leute aus Überheblichkeit, aber nie aus Unsicherheit. Weil da tue ich mich sehr leicht mit. Also zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, tue ich mich sehr leicht. Was ich aber eben habe, und ich habe wirklich eine krasse Schwäche, ich habe zwei sehr krasse Schwächen. Ich habe überhaupt kein geografisches Verständnis. Ich könnte nicht mal die Bundesrepublik gerade aus dem FF zeichnen, obwohl ich mir das manchmal versuche beizubringen. Ich hätte Schwierigkeiten, die Bundesländer dort anzusiedeln, wo sie sind. Und ich kann mir keine Namen merken. Und ich finde, beides ist Also ist es notwendig, um eigentlich die Welt von Wein zu verstehen. Um die unterschiedlichen Landregionen, Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, also das kriege ich noch ein bisschen eingeordnet, weil meine Assoziation von Österreich eine kältere ist als von Italien. Mag ein Fehler sein, aber das ist einfach so ein bisschen meine Welt. Und dann kann ich mir keine Namen merken und damit kann ich mir nicht keine Wiederholung einsaufen.
Aber Herkunftsländer für Rinder oder für sonstige andere Speisen weißt du doch auch.
Ja, habe ich auch Schwierigkeiten. Also wenn da Landstriche gezogen werden, wo bestimmte Tiere ich habe Schwierigkeiten damit. Kann ich irgendwie, bin ich da ein Idiot. Ich habe mir schon den Dierkes Weltatlas gekauft, wirklich genau aus den Gründen, weil ich schon auch mich manchmal denke, Mensch, sabbel nicht so dumm rum, lern mal ein bisschen.
Weißt du, was der gute Trick ist?
Aber ich kann es mir nicht merken.
Häng dir eine Weltkarte auf die Toilette zu Hause. Kein Witz, an die Tür. Wo du immer ranguckst, wenn du auf Toilette bist.
Du meinst, ich habe dieses Problem erst seit 2 Tagen, oder was?
Nein, aber es ist doch schön, wenn du es auf deinen alten Tage noch, du bist immerhin jünger als Thomas, das noch hinbekommst.
Nein,
aber
ich habe es schon gemacht. Also wirklich, ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und ich habe versucht, immer denselben Wein zu trinken. Aber wenn ich eine Woche nicht getrunken habe, dann habe ich auch den Namen wieder vergessen. Das ist ganz krass. Ich kann mir so einfache Dinge merken. Hier, Etikett gefällt mir gut. Mauvais, ein bisschen rosa, das ist Bam. Den japanischen Sake kann ich nicht lesen, was das ist. Also wo der ist. Ich könnte nur sagen, braune Flasche, japanisches Zeichen und Sacke. Dann sagen alle natürlich, ach so, der.
Dabei bist du so oft in Japan.
Nicht.
Aber ist auch okay. Ich meine,
mein Lieblingsfeind ist zum Beispiel.
Du kannst halt super gut kochen und du kannst Leute begeistern. Ja. Und ich meine, deswegen gibt es ja die Experten, was ich schön finde.
Ja.
So,
und total. Dann, und das meine ich eben auch. Ein Sommelier ist ja ein Weinkenner, ein Kenner ist ein Kenner dieses Faches. Es ist wie die Welt der Medizin. Der eine ist ein Chirurg und der andere ist halt ein Therapeut. Der nächste ist so, der kann gut analysieren oder ist im Herzsegment gut. Aber lass dir bloß nicht von dem die Kniescheibe operieren. Also nur weil jemand ein brillanter Hirnchirurg ist. Würde ich mir nicht unbedingt die Brüste von ihm vergrößern lassen. Und so ist ja auch die Kulinarik. Es gibt aus gutem Grund Fachleute. Ich kenne auch wenig Köche, die wirklich extrem gut sich mit Wein auskennen. Mhm. Ich habe einen, den ich sehr bewundere. Ach, mal wieder. Eierlegende Wollmilchsau bei mir, Tim Raue. Mhm. Ein Säufer vor Gottes Gnaden und ein Qualitätssäufer. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten gerade, sondern der trinkt Weine mit Schutzbe. Und zwar volle Gläser, große Hände, große Flaschen und immer fröhlich. Und nicht so, der hat ein Wissen, ich denke immer so, Digga, vor 20 Jahren hast du dir noch auf der Straße auf die Fresse gelaufen.
Aber der ist auch akribisch, ne?
Wahnsinnig. Und
wissbegierig.
Waren jetzt neulich irgendwie, haben einen Dreh gemeinsam gehabt und da hat er Wein aufgerissen. Ich habe bei Tim noch nie einen einzigen Wein getrunken, der mir nicht richtig gut geschmeckt hat. Von bis, ne? Also von klaren Einsteckspreis bis natürlich auch bestimmte Jahrgänge, mal Entdeckung aus dem Keller oder so. Der macht schon sehr viel Spaß.
Wenn ich einen Wein habe.
Ich habe auch von Vincent gehört, dass sie, dass er auch dabei ist bei der Entscheidung und Tasting und so weiter, was natürlich viele Köche gar nicht machen. Die bleiben dann einfach in der Küche.
Ja, vielleicht
und
auch.
Also lassen es dem Service irgendwie. Und denen ist es dann egal, aber es darf eigentlich nicht egal sein, weil es ist ja dein Essen.
Ich überlasse es aus Respekt, muss ich ehrlich sagen, weil ich Angst vor meinem dummen Geschwätz habe und weil ich Angst habe, vielleicht was nicht zu sehen und dann vielleicht einen Entscheidungsprozess des Fachmannes, den ich dafür eingestellt habe, vielleicht unterbreche, weil ich denke schon, er soll mutige Entscheidungen aus sich selbst raustreffen. Und bei mir wäre, ich finde das toll, ich probiere dann alle Weine und denke auch so, ja, nicht so, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu ledrig, herb oder eine Tendenz, dass ich mich natürlich gegen die neue Weinwelle so ein bisschen versperre, aber die dürfen alles machen. Alles. Ich bin dann immer so kontrarevolutionär und sage, mach doch mal einen schönen Lambrusco. Mach doch mal einen schönen...
aus dem Tetra-Pack.
Nee, gibt sehr gute Lambruski. Wie sagt man?
Lambrusco?
Lambruskus?
Lambrusco.
Oder könnt ihr nicht mal einen schönen halbtrockenen Wein machen? Aber einen, der was kann. Nicht halbtrocken, weil ich ein Assi bin, sondern einen schönen halbtrockenen, weil ich den mag. Also und vielleicht kann ich auch in der Süßmentalität auch noch dazulernen. Gibt es einen schönen halbtrockenen Wein, den du mir empfehlen kannst?
Klar, es gibt welchen? Zum Beispiel, soll ich jetzt einen Namen nennen?
Ja.
Also, was ich total schön finde, ist von Andreas Mann. Der ist in Rheinhessen und der hat ein Riesling-Kabinett, der ist zum Niederknien. Super schön, hat eine schöne Säure, hat eine gute Süße. Und das ist natürlich auch ein guter Wein mit so ein bisschen Schärfe. Also ich finde immer so mit Schärfe und dann so ein Kabinett ist super.
Hast du dir das gemerkt, Sebastian? Das könntest du mir zu Weihnachten schenken, wenn du möchtest.
Selbst wenn ich es mir nicht gemerkt habe, Tim, dann höre ich es mir einfach morgen im Podcast unserer Podcast-Anbieter unserer Wahl nochmal an. Und dann
schenke ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass du süße Weine magst, weil das ist irgendwie in Hamburg... Ist es nicht so der Markt. Also es funktioniert nicht so.
Ja,
gut, aber es ist eigentlich ein guter Aperitif. So, zum Start vom Essen, super. Oder wenn du ein bisschen Oliven hast oder Nüsse oder so. Das ist eigentlich ein guter Start in den Abend.
In Spanien im Hochsommer, so ein Glas, gut gekühltes Glas süßlichen Rotwein als Aperitif. Hol dich erstmal langsam rein in das Ganze. Das mag doof sein, aber ich mag es halt sehr, sehr
aber
gerne.
Aber da ist Berlin, also ich will jetzt gar nicht so pro Berlin, aber da ist Berlin echt ein bisschen cooler. Die schenken tatsächlich mehr Quignet aus als in Hamburg.
Kann ich heute ins Bett gehen und sagen, ich bin so Berlin. Ich bin doch ein Hipster. Irgendwie auf meine Art und Weise
ein Hipster. Was machst du, wenn Menschen zu dir ins Restaurant kommen und...
Wollt ihr noch was trinken?
Ja, unbedingt.
Weiß oder rot oder weiß
du bestimmst, du bist die Familiäre.
Da kommt eine Zehnerpax, hat einen Tisch reserviert und bringt zwei Kisten Wein mit, unangemeldet.
Ja.
Bedeutet, sie möchten den trinken und zahlen dann sogenanntes Korkgeld.
Ja.
Und Stefanie, was sagst du Leuten, die zu dir kommen, wir gehen heute Abend zum Melzer in die Bullerei und wir möchten gerne unseren Wein mitbringen. Ich glaube, in Australien ist das gang und gäbe seit Jahrzehnten. Ich war letztens im Nilessen, da ist das passiert. Ich habe es das erste Mal in Deutschland erlebt, dass jemand sehr resolut seine eigene Kiste mitgebracht hat. Mhm. Was sagt Stefanie und was sagst du, Tim? Tim, fang du doch an, Stefan.
Also ich kann das sehr deutlich sagen, wir hatten einen Sommelier bei uns zu Gast. Ein Weinkellner eines mittleren qualitativen Restaurants, aber halt eine Großfresse. Und der kam rein, du, ich habe jetzt hier einen anständigen Wein, dann brauchen wir eure Pisse nicht saufen. Naja. Dann sage ich ganz ehrlich, dann brauchst du auch meine Scheiße nicht fressen. Ja. Und dann kannst du auch nach Hause gehen. Nerv mich nicht und quatsch mich nicht vor und beleidige mich vor allen Dingen nicht. Und beleidige nicht meine Mitarbeiter, die sich Mühe gegeben haben, nach allen Facetten und jetzt nicht nur Qualität, sondern auch im guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nochmal, wir sind nicht das Louis C. Jakob. Wir haben keine 8000 Weinpositionen, sondern wir haben 40 bis 60 Weinpositionen, weil das wirtschaftlich sehr gut zu kalkulieren ist. Da haben wir eben eine gute Bandbreite und dann natürlich auch zu einem Preis-Output, wo ich sage, das passt perfekt auf der. Hätte er gesagt, du Mensch, ich trinke diesen Wein so gerne und den habt ihr nicht auf der Karte. Können wir den trinken? Ich sage, bitte, mach. Und kann ich mal mit probieren? Darf ich mit lernen? Offen. Manchmal nimmst du den Korkgeld und manchmal denkst du so, Alter, der Wein ist so gut. Das ist ein Geschenk, dass du ihn hier mitgebracht hast. Danke, dass du auch die Entscheidung getroffen hast, diesen guten Wein zu meinem Essen auszusuchen. Auch das ist ein Geschenk.
Kellner sind darauf geschult bei dir? Sehen das, also verstehen
ich glaube, ja. Ja, ich glaube ja. Also ich
keine Rümpfe. Eine Nase dem Gast gegenüber.
Grundsätzlich Korkgeld, weil wir leben über Umsatz und über einen Deckungsbeitrag, den müssen wir erzielen. Also wenn jetzt jemand da sich den ganzen Abend hinsetzt und nichts trinkt, dann verliere ich Geld. Und zwar, dann bezahle ich diesen, subventioniere ich diesen Sitzplatz. Das geht immer gut auf im Verhältnis, ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser, das da sehen ist. Das erklärt auch manchmal den Wasserpreis oder den Kaffeepreis. Aber grundsätzlich sollte das über ein Korkgeld akzeptabel sein.
Aber warum gibt es das überhaupt? Also ich bringe doch auch nicht mein Essen in eine Weinbar mit.
Na gut, aber weil Weine ja was sehr Persönliches sind. Und wenn du einen sehr guten Lieblingswein hast oder es ist ein Anlasswein, normal, auch Stefanie hat ja Weine in dem Keller ihrer Mutter gebracht. Und sie sagt so, heute ist doch der Tag. Ich nehme ihn mit, ich frage. So, dann kann ich ihn trinken. Und was ist da noch verwerflich? Also, selbst wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wir haben mal eine Veranstaltung gemacht bei uns in der Bullerei, traumhaft. Da hat Steffen Hensler, also war exklusiv gebucht, Steffen Hensler, Cornelia Poletto, Achim Elmer und ich glaube Ali Güngemüsch haben gekocht.
Guter Typ.
Und dann habe ich gefragt, welchen Gang? Und sie sagte, gar keinen. Das heißt, vier fremde Leute haben in meiner Küche gekocht. Ich hatte nichts zu tun. Ich habe nichts gekocht. Die wollte einfach nur die Location. Und da habe ich gedacht, das finde ich ganz geil. Hut ab. Habe ich ein bisschen teurer gemacht und bin dann noch für nichts tun nach Hause gegangen. Aber es war wirklich, war ein ganz, ganz schöner Moment. Also man muss das mit Humor nehmen. Wenn es provokant gemeint ist und respektlos, dann auf gar keinen Fall.
Fertig. Und wenn Leute zu dir kommen, genau mit dieser Ansage?
Ja, ich bin ganz Tims Meinung. Also es gibt natürlich so... echt in unserem Beruf leider auch so Idioten, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und ich nehme meinen eigenen Wein mit, weil die können es nicht.
Ja.
Ich habe immer Respekt. Also ich finde, wenn ich frage, genauso wie, hey, ich habe irgendwie einen besonderen Moment, den ich gerne teilen möchte und ich würde gerne die Flasche mitnehmen, aber dann kaufe ich aber auch drei Flaschen in einem Restaurant.
Ja.
Und dann kann ich vielleicht gegen Korkgeld eine selber mitbringen. So, aber ja.
Also oder genau halt so. Korkgeld. Ne? Korkgeld bedeutet eigentlich nur, dass man Geld nimmt dafür, die Flasche zu öffnen und in Gläser einzuschenken. Weil die Investition habe immer noch ich genommen. Ich bezahle immer noch die Heizungskosten, bezahle immer noch das Personal, die Abnutzung der Möbel und. Das muss ich mir auch entrechnen. Das ist total legitim. Denn
eine Wie hoch ist das?
Na, es gibt so gängige Überlegungen, 15 Euro machen die meisten.
Ja, genau.
15 pro Flasche.
Ja, 15 bis 25 Euro. Das heißt, wenn du das kann gut ausgehen, muss aber nicht unbedingt. Mhm. Also, aber also wenn du jetzt einen 5-Euro-Wein gekauft hast, dann kaufst du ihn wie im Restaurant. Also, wenn du jetzt aber wirklich die Flasche schlechthin ist, nochmal. Wenn das, wir haben ein Mischverhältnis. Geben und nehmen, nehmen und geben. Und wenn der Gast cool ist, machen wir manchmal gar nichts. Wenn der Gast ein Idiot ist, dann versuchen wir auch Grenzen aufzuzeigen und sagen, dass wir immer noch das Hausrecht haben.
Ja, aber wenn er vorher 4 Flaschen kauft, dann soll er halt die 5. noch irgendwie trinken.
Ja, und, aber der Typ war eben bei uns, der so war, das war ein Sommelier. Es war ein Sommelier. Es war auch ein Sommelier von einem Restaurant und der hat sich wirklich benommen wie ein Arschloch. Muss man einfach sagen.
Ich kenne auch einen Sommelier, der, wenn jemand eine Flasche mitbringt, entscheidet er, was er für Cocktails nimmt, anhand der Qualität der Flasche.
Macht
er? Sehr smart von mir.
Gut, auch gut. Aber es gibt eh so tolle Konzepte, muss man auch sagen. Weil das wäre ein Thema für mich. Du hast ja auch in der Gastronomie gearbeitet. Du kennst dich jetzt auch mit Handel noch aus, weil du hast jetzt deine Weinbar. Das ist eine Mischform zwischen Handel und Gastronomie. Essen gibt es bei dir nicht, ne?
Doch, wir haben, ich habe das Gastgeschenk. Das ist nur der...
Oh.
Wir haben so Abendbrot.
Genau. Ach schön, sehr gut.
Während sie das holt, ich habe noch einen Gruß für dich, Tim von Bo.
Tim, weißt du, wer eigentlich nach dir gefragt hat?
Keiner.
Keine Sau.
Oh Gott, ey, der ist so... Der ist so dumm. Der ist so dumm, ey.
I love it.
Und das Schlimme ist, ich glaube, dass er nicht vom Bo kommt, sondern du hast ihn wieder angestachelt.
Ich hab gesagt, mach das. Was das?
Herrlich.
Genau, es ist von meinem Vater, der hat eine kleine Naturfleischerei. Und,
was ist eine Naturfleischerei?
Ja, er mag sich selber nicht. Er mag diesen Bio-Quatsch nicht. Ja? Deswegen, also er arbeitet, er kennt die Tiere und da sind keine Antibiotika und was auch immer. Also sehr natürlich, aber er mag sich nicht Bio nennen, weil er findet diesen Bio.
Tim, beschreib doch mal, was du da gerade auspackst.
Wurst. Relativ einfach.
Aber diverse
Wurst. Fleischwurst, Bockwurst, Mettwurst. Kann man das sagen?
Wiener Wurst.
Magst du Wurst überhaupt?
Ja, ja, aber ist das ist jetzt nicht alles für uns.
Der arme Laschka, wenn der das sieht, der kam ja mit einer Ahle Wurst an.
Jämmerlich. Ich hole erstmal ein bisschen drauf, damit ich nicht alle andaddel.
Tim, ganz kurz. noch nicht.
da hat er wieder neues Spielzeug gefunden. Oh, lecker, lecker, lecker. Sehr gut. Kannst du... Das ist, glaube ich, auch so in Zeiten von Internet eine relativ komplizierte Nummer. Weinpreise sind ja doch, ist ja auch eben ein bisschen russisch Roulette. Mal ja, mal nein. Manchmal wünscht man sich ja auch eine andere Preispolitik, auch in der Gastronomie. Ich würde sie auch manchmal gerne anders anbieten. Und ich habe mal selber eine Zeit lang einen Versuch gestartet. Der ist komplett nach hinten losgegangen. Ich habe Weine eingekauft und einfach mit plus 15 Euro kalkuliert und auf die Karte gesetzt. Hätte funktioniert, wenn ich die Mehrwertsteuer noch berücksichtigt hätte. Einfach vergessen habe. So, und ich wunderte mich, warum Leute teilweise Weine mit nach Hause mitgenommen haben, weil ich dachte, die sind ja doch toll. Aber weil die einfach gesagt haben, Alter, Melzer ist so ein Stück Kartoffel in der Birne. Die Weine, so für
Pinnehill hat wieder gerechnet.
Also EK, Privatkeller aufgekauft, also gefragt, ob die uns was zur Verfügung stellen wollen. Weine, die sie vielleicht nicht mehr trinken können und wollen. Und habe dadurch im Off-Club damals und habe wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Weinkarte gehabt. Bin nur darüber gestolpert, dass ein Gast gesagt hat, er kauft den ganzen Weinkeller. Den ganzen. Und ich so, ja, aber da ist so, nee, ich kaufe alles. Und das ist nicht so dumm gegrinst. Warum denn? Und sagt, naja, wenn du zu blöd bist, die Mehrwertsteuer zu kalkulieren, schmeißt du hier gerade bei jeder Flasche Wein nochmal 60, 70, 80 Euro obendrauf, weil wir hatten eben extreme Qualitäten. So, aber ein Wein, wie muss der kalkuliert sein?
Also ich habe das große Glück, dass ich auch ein paar Restaurants beraten darf und beliefern darf. Und wir machen das so, dass wir so den Grauburgunder relativ teuer kalkulieren.
Ja.
Und so kleine, spannende Weine dann super günstig. Also es ist eine Mischkalkulation.
Ja,
also
klar.
Eher so,
die Suppe ist teurer als das Rinderfilet ohne, dass man in der Kalkulation.
Ja, aber so, ich glaube, wenn du dich beraten lassen lässt, oder du findest in jeder Karte so ein Bargain. So.
Ja.
Du hast in jeder Karte so, das ist irgendwie Preis-Leistung super. Und das ist großartig. Und das finde ich halt geil, weil wenn jemand Bock hat auf eine gute Flasche Wein, dann kriegt er sie zu einem guten Preis. Aber wenn der ignorant ist und Grauburgunder bestellt, dann muss er halt den Preis dafür bezahlen.
Aber du sagst, jetzt werdest du auch selber schon. Jetzt sagst du auch schon ignorant.
Nein, aber dann lass dich halt beraten. Also es gibt ja auch viele Leute, die einfach sagen, so, nee, bring mir Grauburgunder und gar nicht miteinander sprechen wollen, sondern sagen hier, ich trinke immer Grauburgunder, ich will Grauburgunder.
Ja, aber gut, aber wenn ich Coca-Cola trinken will, will ich auch nicht einen Cappuccino kriegen.
Ja.
Oder?
gebe ich dir recht. In dem Punkt gebe ich dir recht.
Okay, fair enough. Aber ja, es ist eine Mischkalkulation. Es ist so, du hast vielleicht irgendwie, du musst auch dann mit deiner Karte mal regelmäßig arbeiten. Ja, also du musst natürlich irgendwie aktualisieren, du hast vielleicht ein Special, du hast, ja. Du musst dafür sorgen, dass du vielleicht auch spannende Weine zu einem günstigen Preis anbieten kannst.
Beste Weinkarte in Hamburg?
Beste Weinkarte in Hamburg. Ich finde den Witwenwald, die Karte finde ich super.
Okay.
Ja.
Okay, war ich noch nicht. Also ich war schon in Witwenwald, aber habe ich nicht
drauf. Super spannende junge Winzer, die da auf der Karte sind. Gute Preis-Leistung, super gut kalkuliert. Es macht derbe Spaß, da Wein zu trinken. Mhm. Sollte in Silber.
Auch eine Schmatte, ne? Weil ich erst gerade wurzel.
Das gibt aufs Maul, seid ihr jetzt schon.
Sold und Silber schon wieder, ne? Das wird so, irgendwann müssen wir mal.
Ja, Jahreszeiten und Sold und Silber sind ganz weit.
Also Sold und Silber, irgendwann müssen wir über die auch mal was richtig Schlechtes erzählen.
Über Sold und Silber?
Ja. Irgendwas. Aber es kann doch nicht sein, dass die so gut sind. Also es nervt richtig. Ich habe das gerade heute meinen Mitarbeitern erzählt. Oh. Die haben so gefragt, wo man essen gehen kann, und mir ist Sold und Silber auch rausgerutscht. Und da ich, das kann doch nicht sein. Ich will die doch eigentlich kacke finden. Aber die haben sich so in mein Ohr und in mein Hirn und meine Genusswelt reingebohrt. Aber so langsam fängt mich an, das zu nerven. Also das ist so wie...
Habe auch ein paar Zuschriften bekommen. Die haben mir die Vorspeise beim letzten Mal, eine Zutat mit. Kamen viele, viele Zuschriften.
Positiv oder kritisch?
Ja, nee, weil die sind auf Sold and Silver dann mehr und mehr aufmerksam geworden. Mhm.
Aber vielleicht ist das ein Geheimtipp, den man nicht mehr so häufig...
Ja, aber ich finde, die Jungs machen das sehr gut. Die sind,
entspann dich.
Nein, die sind so offen und die sind so... Ja. Also die Weinkarte ist auch so eine Karte so von ganz vielen Ländern und exotische Weine und... Ja.
Spielst doch so. Einer deiner extrovertiertesten und besten Kellner ever ist jetzt dort.
Ja, und deshalb finde ich den Laden jetzt geiler, oder was?
Ach nee, wieso? Du hast deinen Teil dazu beigetragen, dass er überhaupt erst so geil sowieso. Jetzt ist.
Das sowieso.
Schöne Grüße an Moritz.
Wenn ich überlege, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Stefanie jetzt diesen brillanten Weinladen hat und darüber so schön referieren kann, dann danke ich mir ein bisschen, dass ich sie damals vor 15 Jahren bei der Eden Style auf der Bühne hatte. So ist mein Welt, das ist schlimm.
Das ist wirklich schlimm.
Unangenehm, dann schäme ich mich auch gerade.
Diese Herleitung ist so unsagbar. du müsstest Sommelier sein.
Nein, sie hat halt gesehen, wie schön es ist, wenn man über Essen und Trinken so schön referieren kann. Und dann hat sie sich hingesetzt.
Okay, mögt ihr den Wein? Das ist, das ist jetzt zum Beispiel ein Chenin Blanc aus Südafrika.
Das hättest du nicht sagen dürfen.
Chenin Blanc? Nee, hätte ich nicht sagen dürfen.
Das wollte ich mir doch rausschmecken.
Achso, das wollte
ich
rausschmecken.
So, ich hab jetzt ein halbes Pfund Bockwurst im Mund, die übrigens sehr gut ist. Sehr gut. Dein Vater kann was.
Ist das keine Wienerwurst? Was ist da der Unterschied?
Sag mal.
Ja, das ist eine Wiener.
Das eine kommt aus Bockland, das andere aus Wienerland. So, also Chenin Blanc.
Genau, Chenin Blanc, eine Rebsorte, die weniger Säure hat, deswegen cremig ist, viel so diese roten Apfelnoten, so ein bisschen wie so ein Bratapfel. Eine sehr unterschätzte Rebsorte, aber die jetzt gerade so ein bisschen underdog-mäßig irgendwie gefeiert wird und die, ja, toll zum Essen ist, super gut, kompatibel auch im Holzausbau. Ja, kommt ursprünglich aus Frankreich und ist so in die ganze Welt.
Gib mir mal 5 No-Gos in der Weinwelt.
No-Gos?
Ja.
Also.
Wie kann ich mich bei dir ins Abseits schießen, wenn ich bei dir im Laden bin?
Ja, wenn du Rotwein-Cola, das geht gar nicht, finde ich. Also.
Aber Gin Tonic geht.
Ja, klar.
Warum geht da nicht Rotwein-Cola, wenn es schmeckt? Yes.
Das ist eklig.
Was mit Eiswürfeln im Weißwein
oder
Rotwein? Voll okay.
Oder
voll okay.
Rotwein?
Weinschorle ist auch super, ja. No-Gos. Aus der Flasche trinken.
Gegangen. No-Go?
Ja. Das ist aber auch assi.
Hä?
Eine Weinflasche.
Nee, aus der Flasche trinkst du nicht gut.
Was machst du denn, wenn du eine S-Bahn von Pinneberg nach Hamburg fährst, irgendwie nachts um 12? Da hast du keine
Kristall. Mit der Sake-Flasche.
So, da hast du keine Kristallgläser bei hier und noch ein kleines Weinzeug. So, da wird der Flaschenhals abgeschlagen und dann wird halt direkt aus der Flasche
getrunken. Mit dem Säbel aber.
Mit dem Säbel, natürlich. Für die anschließende Messerstecherei in der Disco.
Ja, dann so das Glas, wenn man in einem Restaurant ist, so hoch in die Höhe halten.
So. Das sollte man nicht machen? Das
ist total bescheuert, weil man erkennt überhaupt nichts. So. Der wirkliche Profi hat immer etwas Weißes an und sieht dann die Farbe sozusagen.
Ach, das meinst du? Ich dachte so, weil der Kellner nicht kommt und nicht voll macht, das Glas hier.
Nein,
so
aber hochhalten. Nein, es gibt ja diese Leute gerne mal, die dann das Glas so in die Höhe halten.
Mhm. Ich mache mal auf ein Stück weißes Papier.
Perfekt. Du hältst das Glas auch übrigens toll. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen, wenn man das so hält.
Später halte ich es auch so.
Nicht so cool. Ja?
Ja, später schon. Okay, gut. Es gibt aber das ist auch ein bisschen gesprächsabhängig. Ne? Mhm. Also wenn ich merke, du das Gespräch ist engagiert, dann greife ich auch schon mal an diese Gabel und nehme diesen vollen Schluck, weil die Diskussion so emotional.
Ich glaube, du kokettierst ganz schön. Du kennst dich eigentlich, glaube ich, mehr als mittelmäßig gut aus mit Wein und dem Ganzen.
Intuitiv. Nur intuitiv. Ich habe kein Wissen. Das ist das Schöne. Deshalb frage ich das. Also es interessiert mich auch ernsthaft. Und auch wenn ich sowas wie Rotwein und Cola, frage ich mich, ja, bin ich deiner Meinung, aber warum nicht? Warum darf man Gin mit Tonicwasser oder mit Schweppesbrause oder mit Ginger Ale, mit Süßen, mit Pfand? Oder warum darf ich das? Aber warum ausgerechnet beim Wein nicht? Wer hat das mal erfunden?
Ja, oder hey, dann kauft ihr halt irgendwie einen Wein, der günstig ist, aber nimm jetzt keinen, sag ich mal, 10-Euro-Wein. Also,
warum denn nicht?
Wo jemand...
Nur weil ich jetzt Cola dazu will, ich ja nun keinen schlechten Wein trinken.
Ich glaube, das ist so eine Debatte, die könnten wir jetzt ewig führen.
Ja, aber ich habe noch kein Argument von dir gehört.
Ein weiteres No-Go ist übrigens so Naturweine, die echt trüb sind und so nach so Fäkalien schmecken und riechen. Das ist auch ein No-Go, finde ich. Und das ist halt ganz witzig. Eigentlich finde ich es ganz schön, dass es diese Welt gerade gibt. Ich bin auch nicht so ein Mega-Fan, aber es ist geil, weil früher war es so, ist mein Parker hinterhergerannt oder dem VDP, also dem Verband Deutscher Prädikatsweine. Jetzt gibt es halt so ein anderes Lager, die auch sehr, sehr nazimäßig teilweise unterwegs sind.
Ja, total ignorant.
Was ich geil finde, weil so ist die Weinbranche wieder komplett neu aufgemischt.
Und aber du hast erzählt, da sind Leute zu dir in den Laden gekommen, die sagen, sie hätten gerne einen Wein, der nach Babykacke schmeckt,
riecht. Nee, so ein bisschen Natural haben wir auch. Also die halt schmecken. Ich finde, das muss immer frisch sein. Das muss irgendwie Spaß machen zu trinken. Es gibt so viele Naturweine, wo man denkt, boah, das ist echt ekelhaft.
Ja.
Und es ist fehlerhaft und der Winzer sagt so, nee, es muss so. Und ich soll mir nicht sagen, es muss so. Genau, und dann hatten wir einen Natural, den habe ich ausgeschenkt. Und dann meinte die Frau, die kam aus, das waren Engländer oder Kardänen oder was auch immer. Haben wir über Englisch gesprochen. Und sie meinte, oh, it's delicious. It smells or tastes like baby poo.
Ja,
so,
ich weiß genau,
so,
was sie meint.
Baby-Scheiße.
Ja.
Ich meine, hallo?
Milchsäure.
Ist das jetzt besser?
Das ist Milchpulver.
Ah, ja, okay. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich war komplett...
Weil ich weiß exakt, was sie meint. Karamelliges Milchpulver.
Ich habe nur an diesen Babywindel hatte ich im Kopf und ich habe gedacht, so, hey, wer riecht denn da dran und wonach soll das denn schmecken?
Naja, also viele Eltern.
Ja, gut.
Sehr viele Eltern riechen
aber ich finde
wahrscheinlich die Weinhandlung muss nach Eppendorf dann.
Aber dann lieber das Zedernholz. Dann lieber das Zedernholz als irgendwie als solche Beschreibungen. Oder die Katzen. Ja, okay, hat es auch nicht viel besser.
Als du hier eingeladen worden bist, hast du dir was gedacht? Was möchtest du gerne erzählen? Gibt es irgendwas, das wir nicht berücksichtigt haben? Also, dass wir über unsere... ich bin ja manchmal ein bisschen provokant, um euch natürlich auch so ein bisschen in eine Position zu bringen. Deshalb finde ich es ganz interessant. Auf der einen Seite Offenheit und andere, aber Cola, Wein geht nicht. Also, es gibt schon... Jeder hat auch so ein paar Grenzen, die man... Auch ich in meiner Welt. Ne? Es gibt einfach... Ich sage, eigentlich kannst du kochen, was du willst. Aber sobald da Blüten oben drauf sind, flippe ich auch raus und kann das nicht ab.
Ich kann dir genau sagen, worüber sie reden wollte.
Na, erzähl mal.
Stefanie kotzt es tierisch an, dass viele Restaurants sich einfach nicht mit Wein auskennen. Dass der Gast etwas fragt und der Kellner oder die Kellnerin, du unterbrichst mich, wenn ich es mir falsch gemerkt habe, keine nicht mal ansatzbefriedigende Antworten liefern kann.
Ja, das ist bemerkenswert. Wie willst du es ändern?
Ja, also nicht jeder kann sich einen Sommelier leisten, das ist auch voll okay. Aber ich finde immer dieses so, wenn man fragt, welche Weißweine habt ihr denn? Und dann kommt so die Antwort, ja, ich gehe mal und frag mal. Ja. Also die... Ich finde, das ist die Aufgabe der Chefs oder die Leute, die das Restaurant leiten, irgendwie den Leuten diese auch nur kleine Karte einfach näher zu bringen. Mhm. So. Und zu sagen, okay, wir haben Riesling, wir haben Grauburgunder, einen Weißburgunder.
Ja.
Sie müssen ja noch nicht mal das Weingut aufsagen oder den Jahrgang, aber zumindest müssen Sie wissen, welche Rebsorten. Und ein bisschen Infos und ein bisschen mehr Wissen finde ich schon ganz witzig, also wichtig. Und ich finde es immer schade, wenn man merkt immer so bei allen, ich glaube, alle sind überfordert, Arbeitszeiten, es ist eine harte Branche, aber so beim Wein verliert es dann.
Nee, weißt du? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das Ding ist nur, dass eben, das ist das, was ich wirklich in Frage stelle, ist einfach das Überangebot an mittelklassigen Weinen. Und das meine ich ganz ernsthaft. Früher gab es eine kleine elitäre Produktionsbande, da konntest du dir Dinge merken. Heutzutage, ähnlich wie bei den Bedürfnissen des Gastes, ist jeder Gastronom so drauf erpicht, eine eigene Weinkarte zu haben, die einen eigenen Ansatz hat, die eine eigenen Philosophie verfolgt. Und das ist manchmal auch dann wirklich hyperkomplex. Also wir haben kein Basiswissen mehr, auf dem es sich lohnt aufzubauen, weil der entscheidet so. Ich habe das ja auch, wenn bei mir Sommeliers wechseln, ist das lustigste Spiel immer. Da wird erstmal den Scheiß abverkauft, den der Vorgänger gemacht hat, und dann wird das eigene Produkt reingebracht, dann steht die Weinkarte, dann wechselt man wieder und dann geht das Spiel wieder von vorn los. Der Scheiß wird abverkauft, die eigene Weinkarte kommt. Jeder hat so seine. Mein letzter Weinkellner hat, glaube ich, ein bisschen gekündigt bei mir, weil er beleidigt war.
Aber lass uns nicht über Restaurants wie die Bullerei sprechen, also nicht diese Kategorie, sondern vielleicht die Pizzeria, die eine super Pasta hat und die jetzt 3 Weißweine auf der Karte haben. Warum wissen diese Leute nicht, okay, wir haben Pinot Grigio, wir haben Chardonnay, okay, und wir haben...
Okay, wie viele Weine bräuchte ein Restaurant?
Kommt drauf an. Also jetzt eine Bullerei oder eine Pizzeria oder der, keine Ahnung, die Bullerei, keine Ahnung, vielleicht 30 Positionen, finde ich.
Irgendwie. 15 und dann, Weiß, 15 Rot?
Ja, Rosé und Schaumwein.
So. Würdest du uns eine Karte schreiben, die aus 15 weißen, 15 roten Weinen bestehen, gerne auch aus deinem Sortiment, also damit habe ich überhaupt kein Problem, wo du sagst, das ist eine schöne Weinkarte für Leute. Ist das
eine Frage oder ein Angebot?
Nicht eine Frage, also nicht für die Bollerei jetzt, aber für unsere Zuhörer. Ich finde das ganz interessant, weil das ist ja vielleicht auch für die Bollerei, das weiß man nie. Ja, also da wenn
ja, aber ich finde gut, das so überlasse ich ja für den Hörer.
Aber mit so einem Verständnis, weil mein Wunsch ist es in der Tat, wirklich eine Weinkarte mit 5 roten, 5 weißen und zwar all in. So, und dann, wenn ich noch einen Weinkeller habe, einen privaten, baller ich gerne Flaschen rein, kann man reingucken, hier, die will ich haben, weil, okay, 5 plus 15 Euro und Mehrwertsteuer, habe ich gelernt, so, dann, weil da jemand genießen will. Ich finde zum Beispiel, es eben falsch, wenn jemand sehr gute Weine trinkt, dass man dann auch noch eine 300er Kalkulation gehen muss, weil da bestraft man Menschen für Genuss. Das finde ich halt nicht in Ordnung, aber eher so, weil am Ende des Tages machen wir gutes Essen und sehr gutes Essen, wir haben eine tolle Atmosphäre. Und dann lieber einen angegliederten Weinhandel haben, vielleicht mit einem roten Telefon, und zu sagen, das würde ich machen. Gibt es nicht bei dir ein Restaurant? Irgendwo in der Straße, wo dein Laden ist?
Klar, das Hebel, direkt nehmen.
Das Hebel, ja, gut. Wenn ich Farbe... Alter, langsam wird das hier ein Inzest
taufen. Das nimmt er dir übel.
Was?
Dass du nicht wusstest, dass er daneben ist.
Wieso das denn?
Na, der Weinladen ist doch wirklich der.
Ich war ja noch nie in den Weinladen.
Ach so, okay. Aber
ich gehe ja nicht in Weinläden.
Ach so.
Ich habe ein Restaurant. Ich habe ein Restaurant.
Ich torkel nur im Weinläden, um nachzutanken.
Eigentlich ist es in der Weinkarte genauso. Du musst genauso Jahreszeiten unterschiedliche Weine haben, Trends angehen und lieber wechseln, die Gäste überraschen und mehr Individualität, nicht so steif, also starr. Es ist auch immer so, die Weinkarte ist gedruckt, die muss jetzt ein halbes Jahr laufen. Das ist doch scheiße. Ja. Also lieber, hey, heute haben wir das. Schau mal, wir haben das gefunden. Es ist ja auch Preis, es ist ja auch wie so eine Börse. Es ist mega spannend. Du kriegst ja auch manchmal Weine zu einem guten Kurs, dann läuft was aus, dann irgendwie ist ein Winzer in der Stadt, der mal eine Kiste vorbeibringt. Und das finde ich viel, viel spannender, so zu arbeiten, als zu sagen, okay, jetzt ist es jetzt gedruckt. Zum Glück halt es also bleiben.
Eine Sache, die mich manchmal stört, und ich weiß nicht, ob ich mich da in der Bullerei von freisprechen kann. Da stehen Jahrgänge in der Weinkarte. Ich bestelle sie, weil ich mich drauf freue. Und bekomme komplett anderen. Und ich habe festgestellt, bei einem meiner Lieblingsweine, oh Gott, jetzt muss ich ganz kurz, 4 Kilo.
Aus Mallorca.
Früher.
4 Kilos heißt er, glaube ich.
4 Kilos. 4 Kilos und 12 Volt ist, glaube ich, der kleinere. Ja, ne? Und 4 Kilos ist der dichtere. Eine dicke, bärige, ölige, mayonnaisige, konsistenzige Rotweinbombe. Eingeschenkt, rot getrunken, rote Lippen gehabt, graue Zähne gekriegt, irgendwie. Also wirklich so, das war einfach so, bam, einfach an, das war so, da braucht, das war wie Vic Medina saufen. Das war wirklich so ein viel Alkohol, viel Frucht, viel BBA und trotzdem elegant. Also hat viel Nachhall gehabt. Vorne war ein bisschen wie Johannisbeer Brause, aber hinten war ganz viel Luft, ganz viel. Jetzt habe ich neu auf Mallorca denselben Wein getrunken, einen anderen Jahrgang, und der schmeckt wie ein Burgunder. Also der ist so ganz anders, der ist viel leichter, viel säurelastiger, hat gar keine Traubenkraft, hat gar keine so, aber das sind wirklich Welten, und ich denke jetzt, der Punch. Was natürlich blödsinnig ist, weil der Punch nicht, aber das sind wirklich Welten. Ich habe diesen 4, ich habe immer noch ein, zwei Flaschen gebunkert, irgendwie. La Mula, auch so ein schöner Wein, den ich sehr, sehr gerne trinke, weil er eben so breit und erdbeerig und nicht erdbeerig, aber so dunkelbeerig, brombeerig und einfach nur eine Fresse voll Wein. Das ist eigentlich Essen und Trinken in einem. Ja. Liebe ich solche Weine.
Magst du den mal probieren?
Unbedingt.
Aber weißt du, die Winzer sind ja auch so, man ist ja, tendiert ja eher zu den leichten, eleganten Rotweinen jetzt mittlerweile.
Ja, aufhören damit. Scheiß Trend.
Nein, und die Winzer entwickeln sich ja genauso weiter, ja, die Küche. Wollen dann.
Da ist auch vieles richtig dran, gerade wenn es um Aromate geht, muss man aber sagen, ich bin aber Koch. Und ein Koch ist ja sehr oft konfrontiert mit sehr direkten und plumpen Aromen, also sprich Salz, Zucker, Säure, durch dieses Finger abprobieren, also das schnelle Probieren, da muss schnell eine Präsenz sein, und wir müssen schnell manchmal Entscheidungen treffen. Und deshalb lieben, lustigerweise, sage ich mal, wenn ich in einem Restaurant bin, so ein Wein für Köche. Und dann weiß der Sommelier immer Bescheid. Dann sagt er alles sowas. So, und dann kommen manchmal ganz spannende Entdeckungen.
Wein für Köche.
Nein, dieses Maulige, dieses im Maul was haben wollen. Und ich meine jetzt nicht Wein für Wein, sondern ich bin Koch und ich mag gerne Weine.
Ich habe noch nie so einen leckeren Rotwein gerochen. Noch nie. Das ist mein dritter, aber das ist der beste.
So, dann sag du doch immer, was du da riechst.
Ich habe als erstes hätte ich irgendwie Tomate gesagt. Bestimmt völlig daneben. Ja. Aber was ja.
Ja, ist völlig daneben.
Aber das ist für mich was Fruchtigkeit und eine echte Vorstellung von irgendetwas.
Ja, aber überleg mal. Das ist ganz
Traube. Nee.
Aber es ist doch nicht daneben, weil.
Nein, ich provoziere.
Aber jeder hat ja auch so ein anderes Geschmacks- und Geruchsempfinden.
Und du musst ihn nicht verteidigen, ich will ihn nur provozieren. Das ist einfach nur so.
Aber es gibt ja nicht dieses, nur weil ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, es ist Brombeere, ist jetzt Brombeere. Ich glaube, du schmeckst was anderes. Und jeder riecht und schmeckt was anderes.
Aber das ist ja dieses Spiel, was wir immer haben. Trete dominant auf und in dem Moment rührst du zurück. So, wenn ich sage nein, lecker. Und dann sage, ach so, dann gucke ich nochmal. Aber vertraue, das ist eigentlich ein bisschen Erziehung, wo ich sage, dann vertraue doch, was du riechst. Also ich weiß doch nicht, was du riechst. Verstehst du, was ich meine? Also für mich ist das eher ein Coaching gerade, als jetzt zu sagen, oh, ich habe mehr Ahnung. Weil wenn er sagt Tomate, ist es Tomate. Mhm. Aber der Sommelier per se sagt nein.
Aber, weißt du, was auch krass
ist? Der sagt nämlich nein. Und das ist die Welt. Und jetzt bereite ich ihn darauf vor, dass er eigentlich sagt, nee, aber ich rieche das so. Und das ist, vielleicht hast du diese Tomate noch nie gerochen.
Genau, so. Vielleicht meint er auch getrocknete Tomate, aber eingelegt.
Wenn ich ihn anfange zu schmecken, dann geht er mir mit Schärfe in die Nase. Mhm. Habe ich auch noch nie gehabt. Und ich fange an zu schwitzen unter den Augen, was die Schärfe angeht.
Ich habe eine Assoziation, und ich kriege die Schublade noch nicht auf.
Aber bist du eher in der Fruchtwelt oder in
der? Nee, also Fruchtwelt ist das erste, was ich drin habe. Das sind Bonchis. Schwarze Johannisbeer-Bonchis von Campino, diese Lutschdinger da mit der kleinen Delle drin. Also das ist die erste Assoziation, die ich habe. Und jetzt suche ich. Und darüber gibt es aber eins. Und das finde ich gerade nicht.
So, ich finde, es hat so ein bisschen was von gekochte Pflaume, so ein bisschen.
Ich habe Traubensaft.
Kurze.
Ist es das? Aber wenn du sagst, getrocknete, gekochte Pflaume, da sind wir wieder im Tomatenbereich drin. Also deshalb, du bist nicht falsch. Das ist nie falsch, deine Assoziation.
Ich habe aber auch so ein bisschen was von so einem Herbst-Waldspaziergang. Hm? So Laub. Dieser Geruch in der Luft, wenn es so Herbst wird.
Und wenn man es selber macht, dann ist das gar nicht mehr so nerdig. Ne? Wenn man das selber jetzt so in einer Dreier-Kombo bespricht, dann ist es gar nicht so nerdig, weil das ist ja ein Erlebnis, was wir haben. Wenn jetzt aber der Sommelier vor mir steht und sagt, das ist so ein kleiner Herbstspaziergang. Und da denke ich auch so, Alter, okay, ich mache deinen Herbstspaziergang, um Gottes Willen alleine.
Also ich habe wirklich nicht auf die Flasche geguckt. Ich hätte jetzt, wenn ich den trinke, sage ich, geil. Was für ein schöner Wein. Ich würde aber auch gleichermaßen noch sagen, gib ihm noch 2-3 Jahre.
Der ist sehr wild, ne?
Weil der sehr wild, die Fresse, wirklich, weil das ist wie so ein ungestümes Pferd, was in die Schnauze fällt. Ja. Nein, weil du hast eine sehr säuerliche Frucht, die aber die deutet schon an, was sie eigentlich kann. Ist das richtig?
Ja, voll. Und man schmeckt so ein bisschen, der ist noch nicht so integriert, der ist noch nicht so, der ist noch nicht
ist
erwachsen.
Der Wolf im Schaf.
Genau, der baut noch so ein bisschen.
Nee, so ein bockiges, kleines Dreckspony auf dem Jahrmarkt, das er einfach mal ausschlägt nach dem dreijährigen Kind.
Aber ihr habt das nie gut beschrieben, weil ihr habt beide erst die Frucht, dann habt ihr dieses Tomatige, du kannst noch nicht greifen. Und das ist ja noch nicht eingespielt. Irgendwann ist es so integriert und dann ist es so rund. Und jetzt ist es noch so, boah.
Also ich bin, es ist manchmal so ein Momentum, wenn du einen gut ausbalancierten Wein hast, ist meine letzte Abschlussgeschmacksnote Mandel. Ganz oft, das ist aber so ein schönes Mandeliges.
So Bittermandel? Oder?
Ja, aber nicht bitter, aber trotzdem was Mandeliges. Mhm. Und dann finde ich, es hat so ein bisschen was Marzipaneskes, ganz leicht, ohne Süße, ohne alles. Dann finde ich es so, für mich ist das dann, wenn die Tür geschlossen wird.
So ein bisschen Süße.
Das wird er, und das kriegt er noch, das weiß ich. Ich habe übrigens eine Sache, was also ist denn das?
Ja. Das ist da die schlaflose Nächte. Das ist ein Wein, den ich importiert habe aus dem Libanon. Genau.
Vielleicht schmeckt man das.
Und das ist aus dem Bekertal, das ist relativ hoch gelegen. Eine schlaflose Nächte, weil einfach so zum ersten Mal irgendwie so eine 2 Paletten Wein zu kaufen und zu importieren. Und dann hat das der Hamburger Zoll hier festgehalten. Und es war ein Dramen auf jeden Fall. Und ich habe den Zoll, glaube ich, 3-mal angerufen und gesagt, okay, hey, das war im Sommer, als der Wein kam. Und ich so, hey, ist das irgendwie nicht cool? Wo liegt dieser Wein? Und dann haben die mich eingeladen. Und die haben so Kühlkammern tatsächlich. Und da stand.
Was kostet die Flasche?
Der kostet 17,90 Euro. Ab jetzt
69 Euro. Das ist spezial für die Gastro.
Ich gar keine Werbung machen, aber ich finde so, irgendwie so Länder wie Libanon, Syrien, Israel, ist mega spannend, was da gerade so passiert. Und das sind ja, es ist auch nicht Neue Welt. Es ist irgendwie vielleicht auch nicht so Übersee, was man im Kopf hat. So. Und das sind die Franzosen, die früher vertrieben worden sind. Und die haben halt nicht in den Hausstand mitgenommen, sondern die haben Reben mitgenommen und haben die überall auf der Welt gepflanzt. Also die Franzosen sind da schon sehr smart
gewesen. Also wirklich ein sehr, aber ich finde, ich weiß nicht, wo ich ihn angesiedelt hätte. Aber es war weder für mich Frankreich, es war weder für mich da. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich mal so eine Welle mitbekommen habe. Ja, es war Mallorca mal eine Zeit lang, also wo so mallorquinische Rebsorten sich sehr von guten Winzern, aber eben sehr ruppig noch, aber die haben gezeigt, was sie können, die viele Sonne, trotzdem Erdboden, trotzdem ein bisschen eine Weingeschichte. Was habe ich? Ich habe neulich einen Wein getrunken, da war ich so ganz baff. Ganz baff. War das ein griechischer Wein? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war wirklich cool. So. Und das war, der war
rot. Auch.
Rot. Mhm. Unfassbar gut. Ja, wir kriegen gerade das Zeichen. 5 Minuten noch. Das liegt daran, dass ich auch gleich noch weg muss.
Ja.
Das war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall noch sehr, sehr schön. Ich hatte gerade noch eine ganz tolle Frage. Habt ihr vergessen?
Hast du mal eine Frage?
Ja, bitte.
Genau. Und zwar.
Ist das dein Gastgeschenk übrigens?
Ja.
Sehr gut.
Ganz toll.
Vielen Dank. Gerne. Sehr lecker. Gut, dass du auch Papa mit reingeholt hast.
Genau, die Frage ist, wann sind diese ganzen Fernsehköche, also wann hattet ihr das? Vor 10, 15 Jahren? Egal. Mhm. Und das ist ja relativ, also es gibt ja für jeden, sozusagen für jedes Metier gibt es einen Fernsehkoch.
Bitte.
Und
ich bin für den Humor, für den Charme, für das Gutaussehende, den Witz, den Intellekt, für die Feinheit.
Wein ist ja auch was viele Leute irgendwie anträgt und was sie mögen. Warum gibt es keine Fernsehsommeliers in deinen Augen?
Naja, weil ihr halt noch nicht, und das meine ich ernsthaft, weil ihr es noch nicht verstanden habt. Also weil ihr noch nicht versteht, es gibt bestimmt so ein paar, es gibt einen Engländer, der ganz gut drüber spricht, auch relativ ambivalent in der Weinwelt gesehen, irgendwie so der Genuss, das Ganze drumherum, die Begrifflichkeit.
Aber lass mal nicht von England sprechen, weil da sind die schon so.
Nee, in Deutschland.
Ach so, okay.
Das ist ein Engländer, also der.
Stuart Pickett.
Ja, danke. Dem höre ich gerne zu. Ich habe keine Ahnung, wovon der redet, aber ich höre ihm gerne zu. Ich mag seine Sprache und ich finde auch einen Henrik Thoma, wenn der einen guten Moment hat, und das meine ich jetzt einen guten Moment, wenn er wirklich einfach nur Henrik Thoma ist und das jetzt der Tisch wäre und er nicht versucht, was zu verändern, dann redet der so schön über dieses
Produkt. Aber ich finde, Henrik Thoma verdient eine Fernsehsendung. Warum bekommt er sie nicht? Also warum gibt es...
Weil er nicht kochen
kann. Ja, er macht... Aber es gibt so viele Fernsehköche, die ihre Shows haben. Warum gibt es keinen Sommelier, der eine Show hat in Deutschland?
Weil, glaube ich, der Prozess des Machens das Schwierige ist. Du hast ein fertiges Produkt, das schenkst du ein. Jetzt könntest du, also nochmal, ich glaube schon, das ist sowas wie eine gute Barkeeper, eine gute Getränkesendung, einen schönen Kaffee aufbrühen, dass du Bilder kreieren kannst, wo dir der wohlduftende, geröstete Kaffee in die Nase, auch bei Weinen, definitiv. Jetzt musst du ein bisschen Klischees bedienen. Ich sag mal, das Lagerfeuer, der Momentum, das Glas, das Kerzenlicht, das reflektiert. Oder eben beim Weißwein einfach eine kalte Ente. Ein bisschen Weißwein, ein bisschen Sekt. Scheibe Zitrone, wo dir die Frische ins Maul springt und wo du sagst, ja, das will ich, aber ich glaube, dass diese Welt noch nicht gedacht wird. Dass wir richten alle auf selbstgetöpferten Tellern an, um eine Emotionalität vorzugaukeln in einem Restaurant, um den Leuten das Gefühl zu geben, Mensch, das könnte ja bei mir zu Hause sein. Kein Mensch hat selbstgetöpferte Teller zu Hause, aber alle denken das in dem Moment. Wir denken sehr viel an die Verpackung, wir denken sehr viel drumherum. Und der Prozess der Entstehung ist in der Küche locker auf 4 Stunden auszumachen. Zeig mir, wie in 4 Stunden guter Wein entsteht und ich bin dabei. Du musst es nachvollziehen können. Ja. Und dazu gehört auch meine Produktion. Lieber eine gute Sangria. Also mach, ich glaube, ich war mal bei Henrik, bei euch war ich zu Besuch.
Ich weiß.
TV Vino. Und ich habe mir gewünscht, ich will eine gute Sangria haben. Weil das ist für mich eigentlich immer so das dass so die Leute am meisten verächtlich drüber schnaufen. Aber es ist ein kulturell verwurzeltes Getränk. Es ist nicht, und damit meine ich jetzt nicht Ballermann Assis hoch 5, sondern es ist einfach ein
Spritz. Eine gute Sangria kann einiges. Ja. Auch eine helle
übrigens. Ein guter Lambrusco, ein guter Sekt. Super. Ein guter, also wirklich auch
Kalte Ente ist großartig.
Ganz tolles Getränk. Und wenn man das schafft, und da brauchst du halt noch
Kalte
ein paar
Ente,
Parameter.
Erklär mal bitte.
Es kann, Weißwein?
Weißwein?
Zitrone?
Nee, Weißwein, es kommt nicht Sekt noch drauf?
Ja, genau. Weißwein, Sekt, Zitrone?
Zitrone, fertig.
Zitronenschale, die wird so
geschält. Genau, einfach genau. Wie so man früher einen Apfel geschält hat.
Kommt aus.
Kommt in eine Karaffe und dann kommt Spannend. Es aus der Karaffe ins Glas.
Ein Eis rein.
Ich habe es beim Fritz Keller bis zur Unkenntlichkeit getrunken. Nee, aber zum Beispiel, es gibt eine Sendung, die ist schon sehr alt und die ist eine meiner Lieblingsformate. Die hieß The Drunken Traveler. Mhm. Nee, The Thirsty Traveler. Und da ging es um einen Typ, der ist gereist und hat Hotels ausprobiert und Touristenattraktionen und Restaurants, aber der Anlass der Reise war immer eine lokale Spezialität zu saufen mit den lokalen Menschen, die es produzieren und die es auch konsumieren. Also nicht schickilacki, sondern wirklich auf dem Weingut und da wurde natürlich oder auf dem wo der Portwein hergestellt worden ist oder der Wodka gebrannt oder und dann hat er sich amtlich die Kante gegeben. Und das war so schön, weil es ging nicht darum besoffen zu sein, es ging darum freudestrunken, Fröhlichkeit zu sein.
Geselligkeit.
Gesellig das Ganze und das haben die so schön und ein Glas, wenn du in Japan, ich finde zum Beispiel, wenn du in Japan unterwegs bist, Standardspruch bei uns ist immer, die können kalte Getränke. Du schenkst was ein und in dem Moment friert dieses Glas zu und beschlägt so wunderschön durch die Wärme und die Luftfeuchtigkeit, weil es eisgekühlt ist. Und sagt, warum lernen wir davon nicht? Die Werbung kann es, das schöne gezapfte Bier, die perfekte Krone, der Tropfen, der da so an diesem Kondensieren, so, das sind Bilder, aber die müsst ihr haben. Weil der Werber hat dann die, aber das muss von euch kommen. Und das habt ihr noch nicht. Ich war in New York in einer Hidden Bar. Wo ich gedacht habe, hier kann ich ein Programm machen, weil die alle Arbeitsschritte dahin, und es war Eis schlagen, das waren ein paar Gewürze räuchern, also das Glas sozusagen es war so ein bisschen Mixology, so das Ding. Und wenn du jetzt auch noch einen schönen Wein hast, wenn du nur Wein machst, langweilig.
Ja,
okay. Finde ich fürchterlich langweilig. Wir haben ja alles schon tausendmal gesehen, essen und fressen wie Gott in Frankreich. Ein Weinberg ist ein Weinberg am Ende des Tages. Das ist genauso wie ein Kartoffelacker ist. Also da braucht man nicht die Deutschland schönste Kartoffel. Ja. Aber was man draus macht. So, okay. Und das ist schön. Und wie man spricht und wie man das auch in der Hand hat. Und keine Einschränkungen, sondern Bilder. Also Pornografie denken eigentlich. Was ist, was du schön findest? Was begeistert dich? Ist es nur der Geschmack? Dann brauchst du kein Fernsehen. Aber ist es auch die Visualität? Mach Fernsehen. Und Hendrik Thoma, hast du recht, ist einer derjenigen, der es kann.
Ja, ich auch.
Dann nehmen wir das doch als eine Aufforderung zur Fernsehbranche zu ein und
Toll.
Als schönes Schlusswort für uns.
Ja.
Ich merke den Wein schon ein bisschen, das war ja auch
ordentlich. Oh, der letzte geht aber auch echt ordentlich.
Aber muss ich auch sagen. Ich würde echt sehr gerne noch weitermachen, aber Melzer hat Anschluss.
Mach doch.
Ja, wir machen das off-air. Wir müssen ja den ganzen Bums hier noch zu Ende trinken.
Ja, mach schon. Stefanie, es war ganz, ganz toll. Ich, vor allem,
Dankeschön.
Ich schmatz nicht so.
Entschuldigung. Vor allem, weil ich nicht mitbekommen habe, wie du dich in den letzten 15 Jahren wirklich fantastisch entwickelst. Es war ein graues Mäuschen auf der Bühne. Und sie hatte so Angst vor mir. Und ich habe nur rumgeprollt und war assi auf der Bühne. Und egal, breit machen. So scheiß drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, aber hier Auto, wie heißt das?
Autochton.
Wie heißt das?
Autochton.
Autochtone Rebsorte, 80 Jahre alt. Und muss auch weg, die Rotze der 80 Jahre oder was. Also ich habe auch echt keinen Gefallen getan.
Aber es ist nicht 15 Jahre her, es ist 9 Jahre.
Und da sitzt mir jetzt eine tolle Frau gegenüber, die sehr genau weiß, wovon sie redet und eine ganz tolle Einstellung zu einem sehr schönen Thema. Das Einzige, was ich schade finde, ich glaube, der Shitstorm bleibt aus. Also außer über mich. So, aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr schön, sehr fein.
Danke, und dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, dass du
wir dürfen Start Werbung machen, neben Fabio Hebel, ein Restaurant?
Weinladen.
Ich weiß, aber Fabio Hebel ist Koch.
Ach so.
Der ist Koch, ne?
Absolut.
Hier in Hamburg.
Ja.
St. Pauli.
Kommende Sternekoch.
Hat ein Restaurant.
Ja.
Das heißt wie?
Hebel.
Ach Mensch, guck mal.
Und nebenan hat er seine
Weinbar. Und da nebenan gibt es dann den St. Pauli Weinladen, richtig?
Ja.
Und da könnte man ruhig mal vorbeigucken.
Ja,
dann hat man nicht nur einen kulinarischen flüssigen Genuss, sondern man hat dann auch mal ein Bild zu der Stimme, die man heute gehört hat. Kann man sehr gerne machen, geht da hin, kauft ein, aber traut euch nicht mit dem Wein zu mir in den Laden zu kommen und zu sagen, hier, Korkelt, 15 Euro.
Nee, das können Sie als Wegbier 10 Meter weiter bei einem sehr guten Kiosk.
Sehr schönes Weihnachtsgeschenk, machst du Postversand?
Ja.
Zieh dich warm an, wir verlosen mal eine Kiste von dem Chateau Marcias, das ist der Libanon-Wein.
Machen wir das?
Ja, Weihnachtskalender, haben wir gesagt.
Ja, das damit, nee, also der hat nicht geklappt, ne, aus Zeitgründen und die Leute fragen, wo bleibt der denn?
Ja, wir machen es Adventskalender, an jedem Advent wird einer verlost. So, jetzt haben wir den zweiten Advent.
Okay.
So. Mhm. Wir kriegen das schon, aber du bist doch ein fauler Hund.
Mit Betonung auf vier.
Eine Kiste spendiere ich, schmeiße ich rein. Ich kriege Prozente, ne?
Ja, ja.
Okay, eine Kiste schmeiße ich rein.
Aber ohne Mehrwertsteuer. Ja?
Vielleicht mit einer schönen Weingeschichte oder aber eben auch vielleicht eine schöne Weinfrage noch versehen. Weil das ist wirklich, das sind für mich spannende Geschichten.
Definitiv.
Und, aber der geht in den Kopf, du.
Ja.
Mädels, den solltet ihr Weihnachten nicht zu früh aufmachen.
Nee.
Weil da kann manche Bescherung unterm Baum stehen bleiben.
Definitiv.
So wie ich gerade geistig
ich merke es auch gerade.
Der ist wirklich wie so ein mieser Klebstoff, der sich so zwischen die Hirnwindung gerade den Weg bannt.
Ich fühle mich gerade sehr mollig wohl.
Ja, und jetzt fange ich an zu schwitzen. Ich habe echt noch zu tun. Stefanie, toll, dass du da warst. Vielen Dank für die wunderschönen Gastgeschenke. Und sei nicht böse, ich muss jetzt wirklich weg. Tschüss.
Freunde.
Achtung.
Das Geräusch des Sommeliers.
Schöne Gläser. Die kannst du mir auch zu Weihnachten schenken.
Ja, alles notiert.
Das ist Bleikristall,
glaube ich. Am Ende zahlst du sie ja sowieso mit meinem Gehalt.
Ist übrigens Graphitkristall.
Das mit dem Bleistift im Graphit habe ich rausgefunden übrigens.
Ja. Und?
Erzähle ich dir oft. Ich bin jetzt zu voll.
Aber heißt es Graphit?
Es hieß so, ja. Und man ist in der Einfachheit bei Bleistift geblieben. Aber du hattest nicht Unrecht.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.